Was passiert eigentlich, wenn du im Aufzug den Notruf drückst? Läutet dann wirklich sofort eine Sirene oder passiert erstmal nichts? Die Antwort gibt's am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter im-aufzug.de informieren und UnterstützerIn werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Freya, Malon und Marcel. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Die Band Blond besteht aus Lotta, Nina und Johann. Drei Menschen, die seit dem Sandkasten zusammen Musik machen und aus der Chemnitzer Szene nicht wegzudenken sind. Wir sprechen über erste Auftritte im Club Atomino und wie sich die Kinderzimmerband Schritt für Schritt zu einer der spannendsten Live-Acts entwickelt hat. Natürlich geht es auch um die ernsten Seiten des Bandlebens, über Ost-West-Unterschiede, politische Haltung gegen rechts und darüber, wie Johann als blinder Musiker Barrieren erlebt, auf Tour, im Netz und in der Branche. Wir reden darüber, warum Repräsentation wichtig ist, aber auch, wie Humor hilft, ernste Themen zugänglich zu machen. Am Ende wird's wieder leicht. Wir lachen über Guilty Pleasures, über das perfekte Eis und über skurrile Geschichten von langen Tourwochen im Nightliner. Aufzug Tür auf für Lotta Kummer, Nina Kummer und Johann Bonitz, der heute übrigens Geburtstag hat. Happy Birthday. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich wirklich sehr. Es sind Nina und Lotta Kummer und Johann Bonitz von der Band Blond. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank.
Also ich gebe es gleich zu, ich bin ein absoluter Fanboy. Ich höre euch rauf und runter. Das ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht so oft tue. Aber jetzt auch für die Recherche hat mir es einfach mega Spaß gemacht. Und ich habe so viele Interviews gelesen, dass ich mich gar nicht traue, noch irgendeine Frage zu stellen, weil schon so viel gefragt wurde.
Ja. Wir können uns ja heute anschweigen in dem Podcast. Mal so eine,
ja, genau, das sind
so
immer
eine
die besten.
Stille Folge machen, wo wir nicht reden.
Wir machen es hoffentlich trotzdem möglichst angenehm für uns alle. Hattet ihr schon mal einen awkward Moment in dem Aufzug?
Ich glaube, oft, oder?
Also Nina und ich haben ja einen Podcast, da muss man dabei gewesen sein, den hast du ja gehört, wie wir schon im Vorgespräch gehört haben. Und genau für diese Aufzugmomente, wo man so 10 Sekunden hat, um eine Person zu überzeugen, haben wir so kurze Geschichten. Aber ich hatte letztens erst den Moment, dass gefühlt jemand in den Aufzug gekommen ist und ich so war wie Hallo und die Person nicht geantwortet hat.
Oh, gruselig.
Und ich dann aber noch so 30 Sekunden mit der Person im Aufzug war oder so. Und das fand ich schon, das war dann schon unangenehm, weil ich dachte, ich mache den Raum auf für Gespräch, aber es war nicht gewollt.
Und diese 30 Sekunden können sich wie eine Ewigkeit anfühlen,
ja,
oder?
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Aber jetzt die darauf aufbauende Frage wäre quasi, wenn euer Bandleben ein Aufzug wäre, in welcher Etage wärt ihr jetzt?
Auf jeden Fall nach oben.
Ja, genau. Wir werden jetzt, werden uns auf jeden Fall aus der Kelleretage rausbewegt. Wir werden schon über Erdgeschoss auf jeden Fall auch hinweg. Wir wären aber noch nicht ganz oben, denke ich.
Ich glaube, wir bewegen uns langsam Richtung Penthouse.
Ja, okay. Also, wir sind noch nicht angekommen bei dem Rooftop-Gym, aber wir sind auf dem Weg. Es ist so ein Wolkenkratzer. Das heißt, wir sind so im 32. Stock, aber es gibt irgendwie 50 Stockwerke.
Genau,
würde ich jetzt sagen.
Irgendwann muss man ja dann den Aufzug wechseln, aus statischen Gründen. Das heißt, ihr seid nur im ersten Aufzug?
Na, wenn das jetzt ein 50-stöckiges Gebäude ist.
Das ist schon über die Hälfte, ne? Da seid ihr schon im zweiten Aufzug.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja. Gut. Meine Bekanntheit ist in den letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen. Und ich würde sagen, viel mehr Bekanntheit will ich gar nicht. Weil dann wird es irgendwann anstrengend und unangenehm. Wo dann Leute dann auf der Straße
du meinst,
erkennen.
Dass man dann im 40. Stock aus dem Fahrstuhl rausgeht, damit man nicht bis in die 50 überhaupt hochfährt.
Genau.
Und dann im 40. Stockwerk bleibt.
Also, weil ich kenne so ein paar Promis, die auch hier im Podcast waren und die erzählen mir dann so Sachen, dass sie nicht mehr in Cafés gehen können, ohne erkannt zu werden und dann immer hinten sitzen. Das ist ja auch so die Downside vom Berühmtsein, oder?
Aber ich glaube, das ist ja auch, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie erfolgreich man und bekannt man wirklich ist und was man so für einen Umgang damit auch hat, glaube ich.
Mhm.
Also wir gehen alle trotzdem übelst gerne halt raus und haben da irgendwie Bock drauf.
Ja, wir
und ich
sind
glaub,
ja auch
dann
nicht
auch,
an einem Punkt.
Nee, aber ich meine, das meine ich aber gar nicht. Aber ich irgendwie, das ist ja trotzdem, wenn man selber dann einfach auch von Anfang an, weiß nicht, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie dann...
Ey, ich glaube, es ist...
Es gibt ja auch übelste A-Promis und Riesen-Promis, die trotzdem draußen rumlaufen durch Berlin. Harry Styles.
Genau, ich glaube, es ist super individuell. Aber, und ich glaube auch, ich verstehe komplett, was du meinst. Und ich würde trotzdem mich nie trauen, das zu sagen, weil ich dann das Gefühl hätte, jetzt habe ich es rausgesendet, dass ich gar nicht so viel Erfolg haben will. Aber eigentlich bin ich so, es ist ja voll schön, wenn ein Projekt zum Beispiel wächst und man mehr Möglichkeiten hat, um Dinge umzusetzen. Und deswegen würde ich mich das nie trauen, das zu sagen, weil ich Angst hätte, dass ich dann... mir irgendwas quasi im Universum verbaut habe.
Also das kann ich total verstehen. Ich meine, da ist auch eher so eine metaphorische Frage.
Mhm.
In dem Sinne von, habt ihr das Gefühl, ihr seid schon an so einem Punkt, wo man das jetzt ewig so weitermachen kann? Oder seid ihr noch getrieben von dem, das muss noch höher gehen? Ich glaube, es gibt irgendwann so ein Plateau, das man erreicht.
Na, ich glaube... Also ich habe immer das Gefühl, so wie es jetzt ist, ist es übelst geil. Und ich glaube, wir sind so wie, das hätten wir nie gedacht, dass das überhaupt mal so klappt. Also, dass man so große Hallen füllt oder so viele Leute auf dem Festival vor der Bühne sind und dass Leute unsere Alben kaufen und so und wir das alles machen können. Und wir sind immer so, wenn es so bleibt, dann ist es auch schon geil. Natürlich ist es cool, wenn es noch wächst, aber wenn es so bleibt, dann ist es auch schön. Und wir haben auch selber mal gesagt, dass wir hören, auf jeden Fall, uns muss man wahrscheinlich irgendwann mit, keine Ahnung wie viele Jahren, von der Bühne runterzerren, aber wir werden auf jeden Fall nicht freiwillig runtergehen.
Ich glaube auch bei uns, bei dem, was wir machen, ist ja, je erfolgreicher man ist, desto mehr Möglichkeiten hat man ja auch, Dinge umzusetzen. Und das ist ja auch so eine Sache, die wir ja irgendwie übelst gerne mögen, wenn man die Bühnenshow immer größer machen kann und einfach immer mehr umsetzen kann, was man sich so wünscht. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil des Ganzen irgendwie.
Na, und das Schöne ist halt, ich glaube, das meine ich auch, wenn man davon irgendwie leben kann. Das ist, glaube ich, das,
ja,
wo wir
das
sagen,
so.
Solange das geht, sind wir total, machen wir das weiter.
Aber davon leben heißt ja nicht mehr mit Plattenverkäufen und Spotify, da verdient man ja angeblich nichts mehr heutzutage, sondern das bedeutet, man muss immer live irgendwo auftreten.
Und Merch verkaufen,
aber das ist ja, das ist ja, das Glück ist ja, dass wir das ja am allerliebsten machen. Also wir sind ja zum Glück keine Band, die sagt, okay, wir gehen ins Studio und wir wollen, dass Leute die Musik hören, aber ich will eigentlich nicht live auf einer Bühne stehen, sondern bei uns ist es ja so rum, dass wir extrem gerne auf Bühnen stehen und deswegen kein Problem damit haben, quasi viele Konzerte und Touren zu spielen oder das irgendwie gerne machen.
Was ist denn euer Favorit? Eigene Konzerte oder Festivals?
Ich finde immer, dass Festivals machen Spaß im Sinne von, man merkt mal wieder, man wird wieder gegroundet, man merkt so, okay, dich kennt nicht jeder mag deine Musik, nicht jeder kann deine Texte mitsingen und du musst die Leute dir so verdienen, und eine eigene Show spielen ist dann wie so die Belohnung, weil dann sind die Leute vor der Bühne, die kapieren dich, die kennen die Texte, die freuen sich, dich zu sehen und so, und deswegen finde ich natürlich eigene Konzerte, da geht eigentlich fast nichts drüber.
Ja, und dank der Festivals werden die eigenen Konzerte ja hoffentlich dann auch größer, weil man dann halt mehr Leute spielen kann und so.
Das eine geht nicht ohne das andere sozusagen.
Aber die Festivals, da habe ich jetzt zumindest gesehen, die Auftritte sind dann immer eher kürzer, ne? So eine halbe Stunde. Da kann man ja dann quasi auch nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was man als Kunst anbietet, zeigen. Wie wählt ihr da die Songs aus?
Das kommt immer drauf an. Wir hatten jetzt auch so richtig, kommt immer drauf an, zu welcher Uhrzeit man gebucht ist. Wir haben quasi alle möglichen Längen diesen Sommer. Wir haben 45 Minuten, aber wir hatten auch 75 Minuten und so. Das ist immer so. Und wenn man kürzer spielen muss, da haben wir meistens, wir sagen dann immer, das ist ein Ballerset, wo man einfach nur, da gibt's keine Ballade, sondern da
nur
ballert
Bretter.
Man einfach nur Bretter durch. Und das ist dann auch geil, weil das einfach nur 45 Minuten komplett Abfahrt, Party
und
ist.
Hoffentlich hinterlässt das dann die Leute hungrig, dass sie sagen, na, da habe ich Bock, mal eine lange Show zu sehen.
Sagen wir auch immer, hey Leute, das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt, ihr müsst euch das mal in voller Länge vorstellen.
Und wenn ihr auf so einem Festival seid, seid ihr dann in Hotels oder in einem Nightliner oder in einem Zelt?
Das ist auch unterschiedlich, also Zelt kommt zum Glück nicht vor.
Johann, aber Johann liebt Zelten.
Also nicht mit, dass wir dann im Zelt schlafen. Vielleicht ist man mal irgendwie, keine Ahnung, besucht man mal Freunde im Zelt. Aber ich meine, an sich ist es immer eine Mischung aus entweder Nightliner oder man geht in dem Ort dann in irgendein Gasthaus übernachten. Das ist auch immer witzig.
Hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie man Es ist einfach immer, dass es finanziell sich auch deckt und so. Ein Nightliner lohnt sich nicht immer einfach.
Ich glaube, Johann würde am liebsten überall im Zelt schlafen, weil ja. er Zelten einfach so liebt.
Das würde sich für uns auch mehr lohnen finanziell.
Johann würde übelst gern, glaube ich, vorm Hotel auf so einer kleinen Grünfläche, so dort, so neben Parkplatz oder so, würde er sein Zelt aufschlagen, weil er das am besten, das sagst du ja immer, dass du am liebsten im Zelt schläfst.
Ja.
Facts.
Ich stelle mir das auf Dauer unheimlich anstrengend vor. Also ich bin eher so Team Glamping. Ich bin jetzt nicht so Team Zelten. Aber wie hält man das denn durch? So eine Festivalserie.
Vom Spielen her oder meinst du jetzt, wenn du jetzt zelten müsstest?
Alles mögliche. Ortswechsel, Spielen. Man weiß ja vielleicht nicht mehr, in welcher Stadt man ist.
Also ich glaube, wenn man jetzt Festivalgast ist, dann ist das Zauberwort Alkohol. Und ich glaube, nur so bekommen die Leute das hin, das nicht komplett schlimm zu finden, dort in einem räudigen Zelt zu liegen, 3 Tage.
Naja, es gibt ja auch unterschiedliche Festivals.
Und ich glaube, und für uns mit dem Spielen und den verschiedenen Orten, das ist einfach, also keine Ahnung, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ob man, entweder man mag das oder man mag das nicht. Also ich finde, auf Tour, da kommt man wirklich übelst durcheinander, weil wenn du dann wochenlang unterwegs bist und jeden Tag eine andere Stadt hast, das kann schon irgendwie bisschen absurder sein, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt gerade eine Größe noch, wo du die Locations voneinander unterscheiden kannst. Also das ist nicht so, wie wenn du jetzt Miley Cyrus bist und dann spielst du Arenen und jeder Arena-Backstage sieht halt aus wie ein weißer Raum und jede Arena sieht irgendwie gleich aus. Und das ist, glaube ich, das, was dann, wo man dann wirklich wach wird und so ist wie, keine Ahnung, wo ich bin, keine Ahnung, wie es hier, wie die Leute hier sind und so.
Und ich glaube auch, am Nightliner ist halt auch der Vorteil, dass man einfach sich jederzeit zurückziehen kann, wenn man irgendwie mal Ruhe braucht. Und jeder hat ja sein Bett griffbereit im Nachbarraum quasi. Und man kann sich halt einfach irgendwie auch mal Ruhe gönnen, wenn man das braucht. Und dadurch hat halt jeder so auch seine Zeit einfach, die er braucht.
Wir hatten nach Corona so eine Tour, da haben wir, weil wir wegen Corona mussten wir ganz viele Konzerte absagen oder verschieben. Und dann hatten wir genau nach Corona so eine 5-Wochen-Tour am Stück. Und waren wirklich 5 Wochen miteinander unterwegs im Sprinter. Und da, das hat Spaß gemacht, aber danach haben wir auch gesagt, ich glaube, das tut uns allen, das ist angenehmer und besser, wenn wir das in maximal 2,5 Wochen Touren aufsplitten, sowas, und nicht 5 Wochen am Stück machen, weil das einfach für die Psyche zu doll ist. Aber ja, das ist auch wieder so ein finanzieller Aspekt, weil jeder Tag, wo du dir quasi die, also ja, es ist einfach finanziell logischer, dass man quasi 5 Wochen am Stück einfach alles nacheinander spielt.
Wie viel gehören denn zu eurer Crew?
Mittlerweile?
Mittlerweile sind es immer 10 plus wir. Soll ich aufzählen?
Nee. Ihr braucht mindestens 3 Sprinter.
Nee, 2. 2 Sprinter.
2
haben wir.
Reichen.
Also wenn wir mit Sprinter fahren, haben wir immer einen Technik-Sprinter, wo 2 Personen drin sitzen können, und einen Personensprinter, wo 9 Personen drin sitzen können.
Ah, okay. Und 2 auf dem Dach.
Genau. In so einer Box.
Ich renne hinterher, ja.
Ja, das ergibt gar keinen Sinn. Ich muss auch gerade. Aber ich glaube, viele kommen auch immer per Zug. Also es kommen nicht immer alle mit den Bussen. Und wenn wir mit Sprinter fahren, kommen einige dann immer per Zug direkt zum Festival. Deswegen geht es dann auf am Ende.
Was ich so interessant finde, Nina und Lotta, als ich mein Kinderbuch geschrieben habe, zusammen mit meiner Kollegin Adina, über ein Mädchen im Rollstuhl, die Astronautin werden will, haben wir ein Interview geführt mit Insa Thiele Eich. Und sie ist selber Astronautin und sie kommt aus einer Astronautenfamilie, was extrem selten ist, fand ich. Also wo der Vater auch Astronaut war. Ich kenne Lehrerfamilien, ich kenne Ärztefamilien, ich kenne, keine Ahnung, so, das ist ja üblich. Aber Astronautenfamilien fand ich schon sehr schräg.
Das klingt cool.
Und bei euch ist ja auch Familie ein sehr großes Thema, zumindest. Wenn man über euch berichtet, dauert es keine 2 Minuten, bis auch ich irgendwann andere Familienmitglieder von euch nennen, die dann eigene Musiken machen, Bands sind oder KünstlerInnen. Wie sehr nervt sowas, mit Kraftklub oder Jan Kummer in Verbindung gebracht zu werden, bevor man sich selber davon emanzipiert hat?
Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir uns noch nicht davon emanzipiert haben, aber ich habe das Gefühl, dass einfach, ich finde, ich check komplett, dass es ein Fun Fact ist so, und es ist ja auch nicht so, dass ich sage so, oh Gott, wie peinlich oder so, aber manchmal, wenn man jetzt in einem Interview sitzt und man sagt, es geht hier jetzt so und so lang um unser Album, was wir geschrieben haben, dann ist man manchmal so wie, okay, 5 Minuten davon hätte ich halt jetzt über einen Song reden können, den ich geschrieben habe. Und so rede ich halt über meinen Vater. Und genau, so hält sich das eigentlich die Waage. So.
Na und teilweise ist es ja dann auch in der Headline drin gewesen. Das ist halt dann schon weird,
ja,
einfach.
Genau. Aber man ist ja trotzdem auch musikalisch miteinander verflochten. Also wir haben ja Kraftklub auch supported oder Feature-Songs mit Kraftklub und deswegen ist es ja auch logisch, dass uns das als Band irgendwie begleitet, sozusagen diese Verflechtung, weil man ja auch zusammen arbeitet.
Man mag sich ja eh.
Seid ja Familie. Was ich aber total angenehm finde, weil in vielen Interviews, ihr werdet die Frage sehr oft gefragt und auch euer Vater hat zuletzt im Deutschlandfunk-Interview nicht so gerne darüber geredet, weil er findet, er sollte selber für euch sprechen. Aber da, ihr habt so einen normalen Umgang. Also es ist nicht so was Peinliches, wo man denkt so, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich darauf reagieren soll, sondern sagt halt, ja, es ist halt Familie. Was soll man tun? Ist auch cool.
Aber Astronautenfamilie klingt so cool.
Ja, das klingt, da bin ich ein bisschen neidisch.
Ich bin jetzt auch richtig neidisch. Ich finde, das klingt so cool.
Ich weiß auch, ziemlich geilen Fun Fact.
Wie sehen denn aber da die so Urlaube Familie aus?
Warst du da? Was sagst du?
Wie sehen denn da die Urlaube aus, habe ich gefragt.
Gute immer Frage. Alle
in so einem Drehstuhl, Übelkeitssimulator.
Da, bei uns in Chemnitz gibt's das Kosmonautenzentrum und da sind die bestimmt dann immer hingegangen.
Mhm. Genauso wie wir. Familie. Wir fahren ja auch in Urlaub nur auf Festivals.
Ja. Genau, genau.
Du hast gerade gesagt, ihr kommt aus Chemnitz. Wie würdet ihr den Ort Chemnitz beschreiben, in dem ihr aufgewachsen seid?
Ich würde das gar nicht versuchen, irgendwie optisch zu beschreiben oder so, sondern eher, für uns sind dann immer so, deswegen sind wir auch noch hier, weil Freunde und Familie da sind und da geblieben auch sind und immer da waren. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch so an diesen Ort bindet, dass wir das so genießen, dass wir so viel Zeit mit unseren Freunden haben, neben dem ganzen Bandzeug und so viel Zeit mit unserer Familie haben, neben diesem ganzen Bandzeug. Und außerdem gibt's halt, ich glaube, die Stadt hat diese Band auch so ein bisschen geformt, dass sie da überhaupt jetzt so ist, wie sie ist, weil man halt nicht in Berlin ist, wo jeder eine Band hat und alles ist so und so, sondern in Chemnitz musste man sich ganz viel so selber irgendwie überlegen, wie man jetzt Sachen umsetzt und irgendwie, ich glaube, dass manche Sachen, die vielleicht auch besonders sind, durch die Stadt so gekommen sind. Also dieses DIY-mäßige zum Beispiel oder so, weil wir einfach, keine Ahnung, wir haben relativ viel immer gebastelt selber und uns überlegt, wie machen wir denn Bühnenbilder oder ja, solches Zeug.
Das aber auch bedeutet, dass man wahrscheinlich extrem viel Freiheiten hat oder hat. Also weil, wenn man alles auch selber gestalten kann, Clubs selber gestalten, ihr engagiert euch im Atomium, das ist ja ein lokaler Club vor Ort, wo ihr selber auch, ich weiß gar nicht, AnteilseignerInnen seid oder ich habe es nicht genau verstanden, die Struktur.
Lotta ist im Verein und ich bin im Vorstand. Im Atomino.
Also sowas in der Art, okay.
Ja.
Das heißt aber, ihr könnt euch eure Bühnen bauen quasi, die ihr auch braucht für euch selber. Beziehungsweise
ist das Atomino ein guter Ort für alle Menschen, die halt Lust haben, sich auszuprobieren, was Veranstaltungen und so angeht. Also wenn jetzt eine Person jung ist und sagt so, ich möchte ein Konzept testen, Veranstaltungskonzept, dann ist das Atomino sehr offen, das zu probieren und da jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, auch das erste Mal aufzulegen. Oder also da gibt's auch DJ-Workshops und so, weil wir schon ganz lange in diesem Nachtleben quasi tätig sind und das auch wirklich lieben. Und deswegen, genau, das ist so unsere Art.
Ich glaube, das ist einer von vielen, dass Chemnitz halt zum Beispiel Freiräume hat. Oder
ja.
Es gibt nicht alles und dann macht man das selber. Und jetzt, dieser Club wird jetzt gestaltet von unserem Freundeskreis. Und früher waren wir dort am Anfang feiern und jetzt ist die Generation von damals wie weg. Und jetzt ist der Freundeskreis da in diese Strukturen rein und leitet diesen Club weiter und so. Und das ist, finde ich, was sehr Besonderes. Und das macht wieder Chemnitz aus für mich oder für uns.
Wo hattet ihr denn euren ersten Auftritt?
Rate mal.
Im Atomino. Also genau in diesem Club. Ja, da saß ich noch auf einem Barhocker. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so der runde Geburtstag von einem Onkel oder so war.
Nee, es war Menia.
Menia, das ist das Format Menia, das ist immer um die Weihnachtszeit. Das ist wie so ein Coverabend, wo verschiedene Bands zu einem Thema Songs covern. Und das ist sowas wie Beatles, Menia gibt's oder One Hit Wonder oder Madonna oder so. Und wir hatten damals unseren ersten Auftritt bei der...
War das die Depeche Mode?
Das war die Best of 10 Jahre oder sowas.
Ah ja.
Und da waren halt alle 10 Themen der letzten 10 Jahre quasi konnten da gespielt werden.
Ah ja. Da haben wir, durften wir den Abend eröffnen und da waren wir wie alt? Ich weiß gar nicht, ob das legal war.
Nein, 2013 war das. 2013. Ich war da 17.
Nein, 2013 ist krass. Da so 16, 15, 15.
Nee, 2011 war das.
Dann war ich da.
Nee, das war 2011, das war nicht direkt mal nach meiner Jugendweihe.
Dann war ich da 13. Ja, 13, 12, 14, sowas.
Ja,
wir haben natürlich vor 22 Uhr gespielt.
Was ich ja so charmant fand, in einem Interview habt ihr erzählt, dass ihr euch schon vom Sandkasten kennt.
Ja.
Ihr drei, also ihr zwei Geschwister schon länger natürlich, aber ihr drei schon vom Sandkasten. Und da, wo andere Familie gespielt haben, da habt ihr schon immer Band gespielt. Das heißt, diesen Tag X, an dem die Band Blond entstand, die gibt es so gar nicht.
Ja.
Also die einen sagen 2011, aber eigentlich gab es euch schon wahrscheinlich seit ihr 5 seid.
Ja gut, man kann immer überlegen, wann war das erste Festival, wann war das erste Konzert und so, aber dieser Gedanke, dass wir zusammen Musik machen, der wurde ja, was du gerade gesagt hast, das war erst so was Spielerisches und ist dann fließend ernst geworden oder vielleicht ist es bis heute auch noch spielerisch, weil wir manchmal so sind wie, wenn irgendwas Besonderes passiert, sind wir so, krass, guck mal, was wir gerade miteinander erleben, das ja. ist ernst gerade, hättet ihr euch das vorstellen können, das ist doch total absurd, dass wir hier jetzt vor so vielen Leuten spielen, wir sind doch eine Kinderzimmerband, das ist doch nur ein Witz, oder? ja, diese Momente hat man manchmal, wo man nicht weiß, ob man immer noch im Kinderzimmer hockt eigentlich gerade.
Gab es so eine Phase, wo die Erwachsenen um euch herum, also die Eltern zum Beispiel, gesagt haben, ach, das ist nur eine Phase?
Nee, eigentlich nicht, sondern das wurde einfach auch ernst genommen, beziehungsweise es gab nie den Punkt, wo gesagt wurde, willst du jetzt Medizin studieren oder weiter diese Band-Sache machen, sondern es war irgendwie so, das war wie ein Hobby, was wir so viele Jahre gemacht haben, dass alle Leute das auch ernst genommen haben, weil die so waren wie, okay, na, also warum soll man denn was nicht ernst nehmen, was eine Person schon seit Jahren macht? Also das ist ja.
Es war eher im Gegenteil so, die haben uns überhaupt erst auf die Idee gebracht, dass das ja nicht nur ein Spaß ist, sein könnte. Also sie haben ja dann, unsere Eltern haben ja dann gesagt, na, wollt ihr auch mal auftreten oder unser Umfeld? Und dann haben wir halt bei irgendwie
Ausstellungseröffnungen.
Macht doch mal hier bei Johanns Jugendweihe, vielleicht habt ihr da einen Auftritt, wie wäre denn das? Und diese Ideen kamen ja, ja, okay, dann machen wir das. Aber das kam ja schon von den Erwachsenen um uns rum, die das einfach ernst genommen haben.
Die wollten einfach Unterhaltung haben.
Oder die das total niedlich fanden und waren wie, oh mein Gott, die Band ist uns ausgefallen, wir brauchen hier immer noch eine...
Du hast gerade Jugendweihe gesagt, da hört man auch so ein bisschen den Osten aus euch raus. Ich bin selber in Berlin aufgewachsen und ich habe mich kurz gefragt, wenn man euch jetzt über den Chemnitz ausfragt, das ist ungefähr so schräg, wie wenn man mich über Berlin ausfragt. Aber in Berlin war ich einer der wenigen, der auch Jugendweihe gemacht hat, obwohl ich im Westen aufwuchs, in West-Berlin, weil meine Familie ist nicht religiös.
Ja.
Und meine Mutter hat dann irgendwann vorgeschlagen, ja, du kannst ja Jugendweihe machen. Also, ja. Während alle anderen Taschenmesser geschenkt bekommen haben, weil sie konfirmiert wurden oder getauft, habe ich bald meine Jugendweihe bekommen.
Ja. Ich habe auch nur inoffiziell Jugendweihe gemacht. Also ich hatte das nicht offiziell irgendwie mit der Schule oder so, sondern ich hatte Bock auf eine Feier.
Ja.
Und habe dann einfach privat das quasi in so einem Jugendclub gemacht.
Ja, genau.
Ich kenne das auch so, dass man einfach sagt, das ist wie ein, man feiert zweimal Geburtstag in diesem Jahr.
Ja. Ja.
Wie alt wart ihr da? 16, 18, 14?
Nee, 14 ist man da.
Mit 14, glaube ich. Ja.
Ich glaube, ich war knapp 15 oder irgendwie so.
Ja.
Ich glaube, ich war 16 oder so.
Krass.
Wie sehr nervt es euch, mit dem Osten in Verbindung gebracht zu werden?
Ich finde, das ist ja das ist ja logisch, dass das irgendwie auch eine Rolle spielt. Wir haben das länger nicht gecheckt. Also, als wir ganz jung waren und Interviews gegeben haben, da hatten wir noch überhaupt keinen Bezug, ob man jetzt eine ostdeutsche Identität hat oder nicht. Und je mehr man dazu gefragt wurde, desto mehr hat man sich auch damit auseinandergesetzt und erstmal die Unterschiede auch kapiert. Also ich habe übelst lange das auch nicht gerallt, weil ich aber auch übelst lange keine Wessis kannte und habe das dann erst so gecheckt. Als ich dann Wessis kennengelernt habe, habe ich dann gemerkt, die Unterschiede.
Wenn man dann mal doch mal in den Westen gefahren ist auf Tour, dann war man auf einmal so wie sieht's denn hier aus?
Hier ist voll sauber.
Ja, und wenn es dann plötzlich ein Pferd im Freundeskreis gibt.
Ja, ein Pferd im Freundeskreis, als ob das so mit am Tisch sitzt, dann das Wessi-Pferd. Das kam schon, ich glaube, das Interesse wurde wirklich geweckt, weil wir gesagt haben, oh, alle fragen uns das, ist das für uns ein Thema? Scheinbar, wenn das alle fragen, muss das für uns ein Thema sein. Und dann wurde es zu einem Thema darüber sozusagen. Es nervt eigentlich nicht, weil es ist ja schon interessant. Ich glaube, Ist es, ich finde es nicht nervig, oder wir finden es, glaube ich, nicht nervig.
Also ich fand es interessant, bei dem G-Spot-Podcast habt ihr erzählt, dass, also auch so wie du gerade das erwähnt hattest, dass das eine Weile gebraucht hat, bis ihr selber erstmal realisiert habt, was das eigentlich bedeutet. Dass euch dann aber Dinge auffielen, dass dann die Leute aus dem Westen plötzlich Häuser kauften oder einfach irgendwie mit Privilegien aufwuchsen, mit denen ihr euch vorher, selbst wenn ihr sie gehabt hättet, wahrscheinlich nicht auseinandergesetzt habt. Ist das so ein Ossi-Wessi-Unterschied?
Na, ich finde, das sind so die Sachen, was so wie einfache Beispiele sind, wo man das aber trotzdem merkt. Also genau, halt wie gesagt, dieses von einer Freundin von mir, die Eltern kaufen sich in Chemnitz Immobilien, die kommen nicht von hier, sondern die haben Geld übrig am Ende des Jahres, was die halt in Immobilien anlegen. Und dann sagen die, Mensch, meine Tochter studiert dort und dann finde ich das irgendwie cool und da kaufe ich da doch mal ein Haus. Und das ist sowas, das kennen wir nicht.
Also, ja, oder auch einfach so beim Studieren finanziell unterstützt werden. Also das kenne ich von meinen Ossi-Freunden. Die Eltern haben gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, na, ich übernehme deine Miete. Und das kenne ich von Leuten, die aus dem Westen kommen, dann schon eher, dass sie sagen, ich muss keinen Nebenjob machen, weil meine Eltern bezahlen die Bude, weil die da Bock drauf haben, was ja auch voll nett ist und so. Aber das sind so Unterschiede, die man dann an so kleinen Anekdoten quasi immer merkt.
Genau.
Mhm. Letztens haben wir in Dortmund gespielt, dann sind wir durch einen Park gelaufen, da haben wir schon gesagt, oh mein Gott, solche Parks gibt's nur im Westen, das waren der sauberste Park, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Super schick alles und dann war dort eine Bank und die Bank bestand komplett aus so Solarpanelen und da konntest du dein Handy drauflegen und das Handy hat geladen. Und dann dachten wir so, Alter, das ist eine richtige Westbank.
Das ist der Westen.
Das ist der Westen.
Das ist die einzige Bank, die ich kenne, die so fancy ist. Also auf mich macht es den Eindruck, dass die Tatsache, dass ihr eine überwiegend weibliche Band seid, sorry Johann, und dass ihr im Osten lebt, arbeitet, dass euch auch irgendwie politisiert hat. Kann das sein?
Ja, das liegt jetzt gar nicht so an, dass wir, also das sind wie verschiedene Sachen, wir sind alle drei, unabhängig jetzt, dass wir zwei Frauen sind in der Band, politisiert worden durch die Stadt Chemnitz, glaube ich. Einfach durch, man war so wie, also es war relativ früh irgendwie klar, dass man sich für uns, dass man sich so positionieren muss, dass man sich verhalten muss. Und wir sind total normal immer auf Gegendemos gegangen. Es gab Nazi-Demo, dann bist du, weil das zum guten Ton gehört hat, auf die Gegendemo gegangen. Da haben wir auch unsere ganzen Freunde getroffen und so. Also das war einfach normal, dass man da hingegangen ist. Oder auch jetzt noch, dass man da hingeht, dass man da sich zeigt, dass man da auf die Straße geht, dass man gegen irgendwas, oder also gegen klingt eigentlich für irgendwas ist und gegen quasi irgendwas.
Ja.
Und das hat uns, glaube ich, schon politisiert und das liegt an der Stadt.
Ja, aber ich glaube schon, dass die Konstellation bei uns mich auf jeden Fall auch geprägt hat. Als Mann zum Beispiel hat mich das auf jeden Fall für viele Themen schon sehr sensibilisiert, anders als wenn ich jetzt in einer reinen Männerband unterwegs wäre. Hat natürlich wenig mit Osten dann am Ende vielleicht zu tun, aber so dieses, keine Ahnung, Diversität und sowas.
Ja,
das prägt einen gleich, schon auf jeden
wir
Fall.
Wir haben ja auch viel von uns, also von Johann gelernt und so. Also das ist, liegt wahrscheinlich trotzdem an der Konstellation der Band und wie wir alle drin vertreten sind und dann noch Chemnitz on top.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du aber aufwächst und die ganze Zeit eine Band hast, dann kannst du eigentlich sowieso unmöglich auseinanderhalten, was hat mich, also wie rum quasi. Klar. Also was hat was geprägt? Deswegen, ich finde, das kann man eigentlich gar nicht so klar sagen.
Aber habt ihr das Gefühl, oder was heißt Gefühl, habt ihr schon richtig Stress bekommen von den Nazis?
Nein, ich glaube, den Tee haben. Spill the tea. Nee, ich glaube, am Ende ist es ja trotzdem, sag ich mal, einfacher für uns, sich da einzusetzen und so, weil wir halt ja nicht betroffen sind von Rassismus. Also ich würde jetzt ungern sagen, ja, voll, und wir leiden da voll drunter, weil trotzdem ich eine Person bin, die weiße Haut hat und jeden Tag rausgeht und nicht betroffen ist von Rassismus. Also wenn ich einen Tag keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, wird wahrscheinlich, klar, durch Chemnitz trotzdem ein bisschen, weil du kriegst vielleicht irgendeine dumme Unterhaltung mit an der Theke oder so, aber das ist einfach, das ist was, man ist halt als weiße Person dann nicht betroffen und deswegen finde ich das auch so, klar haben wir komische Scheißerfahrungen mit Nazis gehabt, aber das ist, glaube ich, nicht mal ansatzweise so schlimm, wie wenn du in Chemnitz wohnst und People of Color bist oder so.
Und viel, das kann man dann wieder von der Stadt loslösen, passiert ja auch einfach im Internet gerade.
Ja.
Und das liegt dann an so Videos, die es über irgendeinen Algorithmus bei irgendwelchen Leuten auf die Seite spült und dann im Internet ist ja gerade so, also was da an Nazi-Scheiße reingeladen und kommentiert wird und was das für, also mit was für einer Anzahl auch an, also überall irgendwie, also das ist, finde ich, gerade so doll auch im Internet, so diese Kommentarspalten, sag ich mal.
Aber die pflegt ihr bei euch nicht selber, oder?
Doch. Aber also ich sag, bei TikTok ist voll geil, weil man kann Filterworte einspeichern. Und wenn du einmal fünfmal mit dieser einen Beleidigung beleidigt wurdest, dann machst du es einfach als Filterwort und da ist schon mal viel Arbeit getan. Oder so diese blauen Herzen von der AfD, die sind bei uns komplett schon gefiltert und so. Deswegen, man muss es wie einmal ordentlich einstellen. Und dann gibt's manchmal Videos, wo... Da verliert man den Überblick und dann muss man sich halt entscheiden, ob man entweder die Kommentare ausmacht oder dann wirklich nochmal sagt, okay, ich gehe jetzt rein und lösche jetzt nochmal richtig viel. Weil manchmal merkt man auch, das ist ein Video, das hat nicht viele Aufrufe, aber extrem viele Kommentare. Und da weiß man immer, okay, das wurde einmal in eine Gruppe geschickt und alle sind nur gekommen, um quasi einmal im Kommentar zu schreiben und sind dann wieder gegangen. So, genau, aber ja.
Der aufgebrachte Mob, ich kenne das so ein bisschen, vielleicht nicht ganz in der Stärke, aber ich finde es, auch, es macht keinen Spaß mehr. Ich muss ehrlich sagen, Social Media macht mir keinen Spaß mehr. Da ist auch wenig noch gehaltvolle neue Kommentare dabei.
Ja.
Ich würde sagen, so nach 3 Stunden ist auch alles kommentiert worden.
Ja.
Es bringt nichts, die weitere 48 Stunden die Kommentarfunktion offen zu halten.
Ja, aber das ist wieder so, ich denke immer, weil ich mag Social Media trotzdem und ich will mir das auch nicht wegnehmen lassen.
Ja.
Ich will mir da auch nicht die Laune verderben lassen, weil ich so viele schöne Dinge, die mich so zum Lachen bringen, auf Social Media passieren und das will ich, den will ich wieder auch das digitale Feld nicht überlassen.
Wir haben auch gesagt, es braucht einfach eine übelst gute digitale Antifa. Quasi Leute, die auch sagen, ich mache jetzt hier Bildschirmzeit 8 Stunden und gehe in jede Kommentarspalte und ich finde Nazis total scheiße und bin trotzdem nie auf Nazi-Profilen und schreib, du bist scheiße in die Kommentarspalte. Weil ich einfach so bin wie, warum soll ich meine Zeit dafür vielleicht?
Ich glaube, dass an sich wichtigere ist, sich in Real Life zu vernetzen, in Real Life am Start zu sein, in Real Life auf die Straße zu gehen.
Ja.
Und sich irgendwie zu organisieren und sich irgendwo vielleicht zu engagieren und so. Und ich glaube, das ist wichtiger als...
Ja.
Weil das ist ja auch manchmal so eine Schieflage, wenn du so einen ganzen Tag im Internet hängst, da hast du manchmal den Eindruck, die Welt um dich rum ist anders, als sie dann wirklich ist, wenn du mal rausgehst, sag ich mal.
Und auch Orte zu haben, wo man auftreten kann, ne? Wie das Atomino, wo der Safe Space ist quasi auch.
Ja.
Ja.
Die muss man auf jeden Fall schützen, so solche linken Räume überall.
Du hast vorhin gesagt, wenn ihr dann so 5 Wochen auf Festivaltour seid, wäre 2,5 Wochen auch ganz okay gewesen mit der Pause dazwischen. Einfach für die Psyche. Wie hält man es denn zu dritt aus, wenn man so viel aufeinander hockt? Oder wirkt das immer nur so? Habt ihr auch genug private Freizeiten?
Also.
Ich glaube, das lernt man mit der Zeit so ein bisschen. Also es gab auf jeden Fall auch Situationen, wo das schon stressig war, aber wir werden ja auch erwachsen und älter irgendwie. Und irgendwann lernt man ja auch so ein bisschen, hoffentlich. Also wir haben es gut hinbekommen bisher immer, dass man sich dann so seine Freiräume auch nimmt. Und wenn zum Beispiel Nina und Lotta sind eher so sehr gerne aktiv und gehen dann viel spazieren oder so.
Wir sind gar nicht so die Freiraumfans.
Nee, ich meine, ihr geht halt übelst gerne raus und ich hänge dann halt einfach noch 5 Stunden früh, wenn ich aufgewacht bin, irgendwie im Nightliner rum. Und ich glaube, dass wenn dann auch da einfach so Verständnis gegen man sich gegenseitig aufbringt, dann funktioniert das auf jeden Fall. Aber das, da muss man auch viel reden drüber.
Ich glaube, ich finde das so schön, weil eine Band ist so ein interessantes Konstrukt, wir drei, weil, und bei uns ist ja noch Familie sozusagen, also Lotta und ich, weil wir Schwestern sind und dann noch
Freundschaft halt bei
Freund,
uns.
Freund, ja. So, und man ist befreundet und dann ist man verbringt, ich glaube, ich habe mit den beiden die meiste Zeit in meinem Leben verbracht. Und das muss man immer wieder aushandeln, weil man ja mit dieser Band trotzdem in die stressigsten Situationen seines Lebens gerät auch, sag ich mal, mit, wo es um, das ist ja auch dein Beruf und das, der Beruf beinhaltet aber auch deine Träume irgendwie, das ist so emotional alles. Und da musst du so oft so Sachen aushandeln und ich glaube aber, dass wir über die Jahre auch, weil wir miteinander ja erwachsen werden, auch relativ oft so einfach immer mal so Talks haben, wo wir über sowas sprechen und uns da auch gut miteinander arrangieren können. Weil
es ist halt einfach sehr viel Kommunikation.
Ja, aber ich genieße das, ich finde das schön.
Ja, voll.
Und wie entscheidet ihr, was ihr zu dritt macht und was zu zweit?
Einfach fragen.
Ich wollte gerade sagen, Angebot kommt rein. Hey, wer will mit in den Wald spazieren gehen? Und dann können alle, die wollen, einfach mitkommen.
Und ich gehe nicht mit.
Und der Johann sagt, habe ich keinen Bock drauf. Und genau, also ich glaube, das ist ja einfach wie auch im Privatleben. Man sagt ja nicht so, wie entscheide ich, wie viel Zeit ich mit welchen FreundInnen verbringe und wie handeln wir das aus, sondern das passiert ja einfach irgendwie so.
Aber es ist halt schon, dass wir irgendwann ja auch einfach festgestellt haben, wir sind irgendwie nicht nur FreundInnen, sondern auch KollegInnen und so. Und das ist irgendwie, man muss da schon dann so diesen Zwiespalt manchmal, dieses Spagat. Ja, man muss halt einfach viel drüber reden und viel Verständnis aufbringen auch irgendwie.
Also ich finde es interessant, weil es gibt entweder Interviews, wo die zwei Schwestern auftreten, oder es gibt Interviews, wo ihr drei auftretet.
Ja.
Aber gibt es auch Interviews, wo nur du, Johann und Nina oder nur du, Johann und Lotte auftreten?
Na, also manchmal so Telefoninterviews hat dann irgendwie auch schon mal Nina gemacht oder so, wenn es halt schwierig ist mit drei Personen, aber es ist halt auch immer so ein bisschen themenabhängig. Also ich bin jetzt generell jetzt nicht die redseligste Person bei allen Themen. Aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, alleine ein Interview zu machen, wenn es irgendwie was reinkommt, was spannend ist, wo ich mich auch damit relaten kann und das irgendwie dann auch gerne darüber spreche oder so.
Es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt nicht Sachen, also bei uns, es ist halt, bei anderen Bands gibt's ja auch Leute, die eher die Interviews machen und nicht alle Bandmitglieder sitzen immer im Interview mit dabei. Und bei uns ist natürlich das auch so, dass Lotta und ich mega Bock haben auf Interviews und Johann manchmal einfach sagt, ey, ihr macht das übelst gerne und muss jetzt nicht mein Bereich sein, wo ich mich so, und dann fällt es natürlich aber auf, wenn eine Person von dreien nicht mitmacht, und ich glaube, das ist aber völlig normal. Na, und
beziehungsweise
in Ordnung,
glaube ich,
Johann muss ja nicht in Interviews hocken, wo er keinen Bock hat.
Und ich unterstelle auch manchen Leuten, dass das für die dann auch so ist, wie die unterdrücken den voll, die lauten Frauen, die den einen Mann in der Band unterdrücken, so. Ich glaube manchmal, sind Leute da auch, gucken da immer nochmal anders drauf, als wenn wir jetzt drei Typen wären und zwei von den dreien halt Bock haben auf Interviews und der eine halt nicht. Also
das ist ja auch bei zum Beispiel, wie man Bock hat auf Content machen oder auf Social Media oder so. Ich fänd's viel schlimmer, wenn ich Leute zwingen würde, Sachen zu machen, wo sie einfach sagen, das macht mir einfach keinen Bock so.
Ja, ja, und am Ende gibt's ja in unserem Job irgendwie oder in dem, was wir machen, einfach sehr viele verschiedene Aufgaben. Und irgendwie mache ich dann halt zu einem anderen Zeitpunkt was anderes. Und das ist halt einfach, das merkt man natürlich nach außen hin nicht, aber ich lasse mich nicht unterdrücken.
Ich glaube, wir haben eine sehr gute Aufgabenverteilung bei uns in der Band gefunden und die ist perfekt, so wie sie ist.
Wer macht was?
Ach, jetzt. Nochmal.
Du bist ja richtig wie im Deutschlandfunk, dass du immer nachfragst.
Naja, also es gibt ja nur so Beispiele, aber wenn wir zum Beispiel, Johann ist komplett für das ganze Technische zuständig, weil Lotta und ich sagen, ja, wir mögen Performance, wir mögen Instrumente spielen oder so, aber ich habe doch keine Ahnung, ich will mich doch jetzt nur hinsetzen und mir überlegen, wie irgendwas Technisches und irgendwas mit dem Computer, und Johann hat da voll Bock drauf und macht das alles und wir sind froh, dass wir uns da nicht reinfuchsen müssen, weil ich zum Beispiel, ich habe auch überhaupt keinen Bock irgendwas, ich spiele gerne Gitarre, aber ich interessiere mich nicht für Verstärker oder für Pedale. Und Johann macht das dann.
Also die beiden machen eigentlich einfach zum Beispiel Live-Performance und ich mache Live-Setup, so doof gesagt.
Ja.
So sind dann teilweise die Aufteilungen, und aber auch hin und wieder mal anders, aber ja, so in etwa.
Und man darf natürlich überall auch was reinbringen. Also wenn ich jetzt der übelste Technik-Geek werde im nächsten Monat, wird der Johann mich nicht zurückhalten. Da wird er sagen, ja, gerne. Und wenn der Johann sagt, hey, ich habe hier total die geile Performance-Idee oder... dann ist es auch okay. Ich glaube manchmal, das ist ja auch, das verändert sich auch, und ich finde es halt richtig geil, lustige Internetvideos zu drehen. Mir macht das Spaß. Und ja, deswegen machen wir das so halt viel.
Tja, gibt es irgendwas, nur die Downside von diesem Dreiergespann, vom Bandleben, was richtig anstrengend ist?
Ich liebe diesen Beruf. Ich kann es gar nicht. Also ich musste jetzt richtig doll überlegen, wo ich sag so, weil manche Bands sagen ja so, ja, und das gehört hier auch. Also klar muss man sich manchmal mit Sachen auseinandersetzen, die man jetzt nicht so gerne macht. Aber ich finde trotzdem, dass das alles, dadurch, dass das immer Teil ist von, es bringt das unsere Band voran, ist es irgendwie gar nicht so schlimm.
Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen tagesformabhängig. Also, keine Ahnung, man hat natürlich einfach mal Tage, wo man nicht so gern unter Menschen ist vielleicht. Also ich zumindest.
Ja.
Und das ist natürlich dann noch ein bisschen anstrengender, wenn man dann ein Festival spielen muss, wo halt der Backstage voller Menschen ist.
Ja.
So, das,
ja.
Natürlich gibt's diese Tage, aber prinzipiell hat man die Tage halt auch zu Hause. Und es ist dann immer so, man kann sich ja dann einfach wieder rausnehmen und sich dann Ruhebereich suchen oder so.
Und ganz allgemein gesagt, ich finde, ich glaube, der Job ist manchmal schwierig, weil man es, das ist halt so ein Beruf, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Also man kann nicht ein Album machen und sagen, ja, oder das ist nicht wie eine Mathe, du musst keine Mathe-Lösung lösen, im Mathe-Rechnung lösen und sagen, das ist das Ergebnis, das ist jetzt richtig, wir haben das zusammen richtig gelöst, sondern man ist permanent immer am Zweifeln, ist das gut oder nicht? Und das ist, glaube ich, für diesen, der generelle Job, wahrscheinlich im Kreativen generell, weil es keine, niemand sagt dir am Ende, ihr habt alles 100% korrekt gemacht, weil es das ja nicht gibt.
Es gibt keinen Maßstab, so richtig.
Und das ist wie, kann blöd sein, kann aber auch voll gut sein. Weil dann hast du halt nicht dieses, ich kann Band A und Band B komplett vergleichen im Sinne von das und das und so. Und das ist, ja, aber hat sein Für und Wider.
Ich glaube ja, das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, weil man einfach so dieses Zweifeln immer mit sich trägt, sozusagen. Ja. Das ist vielleicht eine Schattenseite.
Aber man immer denkt, morgen kommt raus, dass ich eigentlich gar nicht auf einer Bühne stehen darf, weil ich habe es ja gar nicht gelernt. So.
Imposter-Syndrom, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber so die Downside, die ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwie Privatsphäre schützen wollen oder Urlaub ist jetzt auch nicht so ohne weiteres möglich, wenn man
irgendwie Verpflichtungen hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Urlaub ist ein Problem in unserem Bereich. Also Sommerurlaub, weiß nicht, wann wir das letzte Mal Sommerurlaub hatten, über 2-3 Wochen, wie es alle machen. Aber
weil da müsste man ja verzichten, wenn man das macht.
Und wir haben quasi immer gesagt, wenn es gibt wie, dann sagt mal jemand, ich blocke mir dieses Wochenende und wenn an dem Wochenende eine Festivalanfrage reinkommt, dann ist es trotzdem so, ich weiß, du hast dir das geblockt, aber das hat angefragt, willst du trotzdem noch in Urlaub fahren? Oder? Und dann ist man so wie, ich habe schon auch voll Bock. Und
aber also, das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich, glaube ich, auch ein größeres Problem mit als ihr. Also zumindest war es in den letzten Jahren manchmal so. Weil, und dann ist es natürlich auch immer so ein, das dann zu sagen auch, weil das wirkt natürlich dann schnell wie so, ah, okay, der Johann hat jetzt nicht so richtig Bock auf das Festival, aber eigentlich habe ich ja trotzdem Bock, aber ich habe halt auch Bock auf Urlaub und das ist natürlich auch wieder so eine Kommunikationssache, dass man das irgendwie dann auch, da muss man halt gut drüber reden können, weil natürlich auch jedes Festival dann irgendwie immer spannend ist und anders und so und man hat ja auch Bock drauf eigentlich, aber man braucht halt auch Urlaub manchmal.
Ich glaube, es ist geil, wenn man irgendwann so eine Band ist, wo man einfach so einen Legendenstatus erreicht hat, dass man auch einfach mal 6 Jahre kein Album rausbringen muss. Sozusagen, wo man einfach so ist wie, Alter, ich nehme jetzt richtig Zeit, wir machen 6 Jahre lang Album, jeder fährt mal 4 Wochen einmal im Jahr weg und jetzt ist es quasi, man ist an so einem Punkt, wo man weiß, man muss schon auch hart am Ball bleiben als Band.
Ja.
Das ist einfach, das ist ja auch so schnell, wie das da ist, kann das ja auch alles wieder weg sein, dass sich jemand dafür interessiert und so.
Ich wollte also gerade sagen, ich glaube, das ist so die Vorstellung, dass man so denkt und dann poste ich 2 Wochen nichts und die Leute vergessen mich. Ich glaube, ganz so krass ist es nicht. Aber ich bin schon froh, zum Beispiel in Corona, als wir ja eigentlich als Band so mäßig nicht existent waren, im Sinne von keine Konzerte und so.
Und wir haben unser erstes Album rausgebracht und dann gab's den Lockdown.
Und in der Zeit haben wir den Podcast gestartet und ich weiß auf jeden Fall, dass andere Bands nach Corona mehr Schwierigkeiten hatten, wieder sich selber zu etablieren oder so, weil die natürlich auch weg waren, was ja logisch ist, so. Also, und da bin ich zum Beispiel so, man weiß ja nie, was wie gelaufen wäre, wenn man was anders gemacht hätte, aber da habe ich das Gefühl, das war schlau, dort präsent zu bleiben, weil du natürlich ich mache jahrelang nichts, mal davon abgesehen, dass das finanziell überhaupt nicht funktionieren kann. Also nicht ohne, dass du irgendwie arbeiten gehst oder so. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen in weiter Ferne. Dass
ja, und jetzt ist ja auch wieder so, wir haben halt eine Tour im November, Werbung an dieser Stelle. So, aber und das ist irgendwie, der größte Wunsch ist natürlich trotzdem auch die Tour auszuverkaufen. So, und man will ja trotzdem alles mitnehmen, was dafür irgendwie sorgen könnte.
Ja.
Und es sind dann auch wieder Festivals am Ende. Und dann spielt man natürlich vielleicht lieber eins mehr, um einfach vielleicht möglichst viele Leute da dann zu bewegen, dann nochmal zu kommen.
Na und
das sind ja alles so solche Sachen.
Das Ding ist ja auch, dass die Festivals machen ja Spaß. Also du entscheidest dich ja immer zwischen geil und geil gefühlt. Also du hast jetzt nicht so wie, es macht mir keinen Spaß und ich muss es aber machen, um die Tour auszuverkaufen oder so. Deswegen ist es immer so, deswegen, ich glaube aber auch, zumindest bei mir privat war ich so, ich habe auch gecheckt, ich bin jetzt gar nicht so die Traveler-Person. Also ich bin gar nicht so wie, Mann, dass ich nach dem Abi nicht in Neuseeland war, das fehlt mir in meiner Persönlichkeit, sondern ich finde dieses Rumreisen in Deutschland eigentlich voll geil. Deswegen, ja. Schön Backstage-Räume. Man muss gar nicht weit wegfahren.
Man muss eigentlich einfach nur zelten im Backstage, dann ist man auch im Urlaub.
Dann hat man Urlaub.
Im Hinterhof, im Garten.
Ja, na die Arbeit zum Urlaub machen. Wenn der Johann, und dann kippen wir uns immer so ein bisschen Sand aus im Backstage. Johann schlägt sein Zelt auf und wir grillen und dann ist es eigentlich fast wie Urlaub.
Johann, wenn wir jetzt deine Familie fragen würden, was würden sie über dich erzählen?
Ich glaube, die würden erzählen, dass ich immer das mache, worauf ich Bock habe. ja, es ist eine sehr große Frage. Ich muss kurz überlegen. Aber wahrscheinlich würden die sagen, dass ich nie da bin. Dass ich immer jede Familienfeier absage, weil ich ein Festival spiele. Mhm. Weil ja jedes Wochenende im Sommer auch immer verplant ist. Aber gleichzeitig würden sie, glaube ich, schon sagen, dass er ja dafür was macht, was ihm Spaß macht. Und dass es auch gut so ist und sie unterstützen mich da auf jeden Fall. Die sind da nicht vorwurfsvoll.
Du bist ein Multi-Instrumentalist. Das heißt, du beherrschst mehr als ein Musikinstrument wahrscheinlich. Wie viele beherrschst du? Alle.
Ich wollte jetzt nicht schüchtern sein. Zähl mal auf.
Also ich spiele Klavier, das habe ich auch gelernt in der Musikschule. Dann spiele ich Bass, Gitarre. Ich spiele Computer. Also da ich produziere viel, da muss man auch sehr viel alles Mögliche machen. Und ja, im Proberaum habe ich auch immer viel Schlagzeug gespielt. Das mache ich jetzt gerade zurzeit nicht so, aber genau deswegen auch so Schlagzeug.
Du hast ja auch einfach so ein unglaubliches Grundverständnis für Instrumente, ja, die Ich glaube, Johann kann sich in wenigen Wochen jetzt Flöte beibringen oder Akkordeon, weil das alles ja auch miteinander verbunden ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der stapelt gerade ein bisschen tief.
Auf jeden Fall.
Ich singe auch, das ist auch ein schönes Instrument.
Und wie?
Ja, aber ich mag alles. Also ich habe auch, mein größter Traum als Kind war immer, Trompete zu lernen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, das wird noch kommen irgendwann. Aber ja, also ich hätte gern irgendwann mal ein Studio, wo einfach jedes Instrument vorhanden ist.
Oh geil, check ich.
Habt ihr jetzt ein eigenes Studio als Band?
Aktuell noch nicht. Produzieren jetzt so ein bisschen im Proberaum und so. Und Studio wird dann irgendwann kommen. Das ist auch immer eine finanzielle Sache. Da muss man immer sehr viel investieren, weil man möchte ja auch nicht in einem leeren Raum sitzen.
Ja.
Und so. Das muss gut geplant werden. Aber es ist schon mein Wunsch, irgendwann ein eigenes Studio zu haben, ja. Weil ich ja auch gerade so Songwriting und so, liebe ich sehr. Ich sitze sehr gerne am Computer und produziere und hab dann auch Bock, da mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, irgendwann in der Zukunft mal und so. Das ist schon mein Traum, ja.
Vor einigen Monaten war die Sängerin Mine zu Gast. Und Mine ist ja bekannt dafür, dass sie immer irgendwelche fancy Brillen trägt. Und wenn ich jetzt mir euren Instagram-Account angucke, Johann, dann sieht man dich auch auf jedem Foto mit einer anderen Brille.
Ja.
Wie viele Brillen besitzt du?
Ist auf jeden Fall dreistelliger Bereich, würde ich sagen.
Also wie andere Schuhe sammelst du Brillen?
Ja, voll. Also wir kaufen auch immer für live ist immer bei jeder Show, für jede neue Bühnenshow haben wir eine neue Brille. Das ist einfach wie ein Teil des Outfits. Wenn was geändert wird, dann ist es oft auch die Brille. Für Interviews ist auch einfach irgendwie, ja, es ist ein Teil von mir.
Musikvideos, alles, ja. Sessions, hast immer eine andere Brille auf.
Es fällt tatsächlich auf und Mine braucht gar keine Brille. Das ist halt für sie ein Modeaccessoire.
Ja, für mich ja auch. Also
ich auch, genau.
Also ich brauche ja auch keine Brille. Ich sehe ja nichts. So, aber deswegen, für mich ist halt die Brille auch einfach ein Accessoire. Und es ist irgendwie, ja, wie Schuhe. Am Ende, wenn ich irgendwie eine schöne Brille habe, die ich geil finde, dann setze ich die auf und freue mich drüber.
Du sagst es so beiläufig, ich sehe ja nichts.
Ja, ich nehme an, du weißt das.
Ja, ich weiß das, aber vielleicht die HörerInnen nicht. Und ich will es jetzt auch nicht groß aufs Brot spielen. Aber wir reden jetzt kurz über Behinderung.
Ja.
Ich habe ja auch eine. Ich dachte mir, vielleicht ist das insofern interessant, weil ihr singt in einem Song vom Bare Minimum. Da geht es aber um Feminismus. Aber es gibt ja auch ein Bare Minimum, wenn es um das Thema Behinderung geht oder Inklusion. Und ich finde es unfassbar angenehm, wie ihr drei miteinander arbeitet, ohne dass es wie so eine Monstranz oder rosa Elefant im Raum irgendwie die ganze Zeit vor euch hergetragen wird. Woran glaubt ihr, liegt das?
Also ich glaube, dass es sehr viel einfach an Kommunikation liegt, dass man einfach sehr viel drüber spricht. Man muss auch natürlich benennen können, dass die Behinderung da ist. Ich konnte zum Beispiel lange Zeit darüber nicht so richtig reden. Also ich hatte jetzt nie so ein offensichtliches Problem damit. Ich bin auch einfach mega viel feiern gegangen oder so und so über Barrieren gegangen, die für andere undenkbar waren in meiner Situation oder die sie für bei mir für undenkbar gehalten haben. Und deswegen, das war nie so ein richtiges Problem, aber zum Beispiel habe ich es nie richtig angesprochen und dadurch war das schon unterbewusst, auch manchmal war da schon noch Scham da oder so. Und ich glaube, ich rede heute das erste Mal darüber so, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit, weil das irgendwie, wir haben auch in den letzten Jahren und so sehr viel einfach darüber geredet in der Band und ich habe auch selber für mich gemerkt, dass ich da irgendwie mehr drüber reden möchte auch, weil das natürlich einfach ein Teil von mir ist, womit ich klarkommen muss. Und ich glaube, dass dieses Reden hilft da schon sehr viel, weil man kann ja auch nicht alles wissen, wenn man zum Beispiel jetzt nicht diese Behinderung hat. Und natürlich werden auch, es werden natürlich auch mal Fehler passieren oder irgendwie komische Sachen. Also es gibt auch Situationen, wo ich dann jemandem was übel nehme und dann muss ich es halt ansprechen, weil sonst wird sich nichts ändern.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, da lauft ihr irgendwie durch die Stadt. Ich glaube, es war mit dem Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, ihr lauft durch Chemnitz und dann erzählst du, Lotta, ja, und dann mussten wir den Johann irgendwo rumwuchten oder hinwuchten. Ja, und dann sagt Johann so, hey, Moment mal, wuchten? Und dann sagst du, naja, also manchmal gibt's da ja dann schon Hürden, die siehst du halt nicht, aber wir sehen die. Und da muss man das halt irgendwie so drumrum manövrieren. Also das war so sympathisch, ehrlich, aber du hast es gar nicht so mit diesem Negativen assoziiert, wie Wuchten vielleicht manchmal klingt.
Ich erinnere mich auch nicht mehr dran, ehrlich gesagt.
Ja, das Video ist auch schon 6 Jahre alt oder so, aber ich fand's interessant, weil das ist diese Normalität, die man nun mal in den Dreier gespannt vielleicht hat, wenn man sich schon so lange kennt. Ihr kennt euch vom Sandkasten, das heißt, wahrscheinlich ist es dann auch einfach so, wie halt ihr Frauen seid, ist halt Johann blind. Also man fragt ja auch nicht, wie fühlst du dich als Frau die ganze Zeit? So wie man sich auch nicht die ganze Zeit Blinde fragt, wie fühlst du dich als Blinder?
Also das war ja immer das Absurde, dass als wir angefangen haben, Interviews zu geben, die Frage ganz, ganz oft kam, Johann, wie ist es für dich, mit 2 Frauen auf Tour zu gehen? Und dann waren wir immer so, das ist jetzt das ist eigentlich Absurdeste in dieser Konstellation. Oder also ich finde,
aber da merkt man, dass da Berührungsängste da sind,
total,
weil Johann wird Johann auf seine Behinderung angesprochen. Und da ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Berührungsangst ist oder ob man denkt, dass es sich nicht gehört oder so, keine Ahnung, oder ob man höflich sein will. Aber es kommen so komische Kackfragen teilweise in Interviews, ja, über so, Johann, wie ist das mit 2 Frauen in der Band und so bla. Und dann merkst du, das andersrum nie, also was heißt andersrum, das kann man ja nicht gegenüberstellen oder so, aber es wird jetzt selten gefragt, hey Johann, wie ist denn das für dich auf einem Festival oder so bla, mäßig, was, ich weiß auch nicht, ob das okay ist, dass es nicht gefragt wird oder so, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, da ist so ein, das trauen sich die Leute nicht oder so,
ja, aber,
obwohl es die bestimmt also, interessiert.
Wir haben ja auch selber oft, früher haben wir immer gesagt in Interviews, habe ich auch gesagt, dass ich über die Blindheit, das spielt für mich keine Rolle, so, das ist irrelevant für das, was ich mache, deswegen rede ich da jetzt auch nicht drüber oder so. Und das hat sich aber in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert, weil natürlich spielt es schon eine Rolle. Und es spielt natürlich keine Rolle in dem Sinne, dass ich irgendwie das ausüben kann, was ich mache. Aber es ist auf jeden Fall ein relevanter Punkt in meinem Alltag. Und deswegen ist es auch für mich mittlerweile einfach völlig normal und okay, darüber zu reden und irgendwie auch wichtig. Aber keine Ahnung, ich merke es auch, wenn ich draußen unterwegs bin, haben Leute mehr Hemmung, mich anzusprechen als Nina und Lotta, glaube ich.
Ja,
das ist
voll,
sehr hypothetisch, aber ist so, glaube ich.
So. Nee, das ist auch safe so.
Und das ist auch, merke ich auch, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, zum Beispiel bin irgendwie auch viel in Leipzig oder so unterwegs, wenn dann Leute mich erkennen, die gucken mich an, gucken auch 3-mal, das wird mir dann im Nachhinein halt erzählt, aber da ist schon eine Hemmung da, mich anzusprechen. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach nichts sehe und dass es natürlich für viele Leute einfach sehr neu ist und nicht nachvollziehbar, wie man damit umgehen kann oder so. Und sehr große Berührungsangst oder irgendwie sowas.
Aber dann fragen wir doch mal andersrum, wie geht ihr denn damit um, dass ein Bandkollege blind ist?
Also ich wollte ja vorhin sagen, dass das, Johann hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass wir reden halt oft über sowas und so wie sich so der Umgang, zum Beispiel natürlich reden wir darüber, wie willst du, Johann, wie damit in Interviews umgegangen wird? wie möchtest du das für dich handhaben? Und dann, so wie Johann das in dem Moment fühlt, so wird dann damit auch umgegangen. Und das ist ja sowieso seine, also da würde ich ja jetzt auch nicht drüber reden.
Ja.
Und an sich müssen wir als Band immer wieder auch darüber quatschen, weil wir natürlich auch, natürlich sind wir mit Johann aufgewachsen, aber trotzdem machen wir total viele Sachen, wo man dann später sagt, okay, das ist vielleicht nicht cool gewesen in dem Moment oder vielleicht müssen wir da anders damit umgehen oder vielleicht schleifen sich Dynamiken ein oder so, die man da gar nicht so will oder so und wo man einfach immer wieder sich mal so hinsetzen muss und sagen muss, okay, was ist denn jetzt Phase? Und dann muss ich immer sagen, wenn es um so Behinderungen und sowas geht, Johann ist ja total individuell und ich würde nie sagen, ich weiß, wie man mit blinden Menschen umgeht oder wie das blinde Menschen sich wünschen, weil das ist ja auch sowas Individuelles,
ja,
wie jede Person möchte, wie mit einer Behinderung umgegangen wird und deswegen glaube ich auch da einfach wieder ganz viel auch einfach mal zuhören.
Na und auch Fragen einfach, also ich meine, wenn man, also ich habe immer das Gefühl, wenn man respektvoll auf Leute zugeht und die fragt, hey, ist das für dich okay? Darf ich dich dazu oder das, dann ist es ja auch cool, weil dann kann Johann halt sagen, nee, ich habe keinen Bock drüber zu reden oder ja, ich habe Bock drüber zu reden oder wenn wir jetzt laufen, würde ich mir wünschen, dass wir uns so einhakeln oder so. Also das ist ja einfach diese Kommunikation, glaube ich, die das da.
Und die große, die Frage, wie es ist völlig, es ist voll schön.
Ja,
so, es ist, also es ist einfach geil. Wir sind eine coole Bandkonstellation. Es ist einfach schön.
Und lässt du dir manchmal dann von den beiden was beschreiben? Also was wie, keine Ahnung, wie die Bühne gerade aussieht oder
ja,
wie andere
Fall.
Künstlerinnen, was sie für fancy oder nicht Outfits anhaben?
Ja, also es wird mir teilweise von selbst erklärt. Manchmal frage ich dann auch nach. Also das mache ich generell. Das frage ich eigentlich alle Leute, mit denen ich so umgehe.
Johann, du musst mal erzählen, eigentlich, ja, wie das live mit unserer Monitorperson ist, mit Lara. Weil das finde ich eigentlich voll süß.
Meinst du, dass ich...
Dass dir manchmal, wenn der Moshpit also, aufgeht, das...
Also, ach so, da... Ja. Also wir haben live, also wir haben auf der Bühne haben wir eine Monitortechnikerin, die quasi unseren In-Ear-Mix macht. Wir haben ja In-Ear-Kopfhörer drin, damit wir alles hören. Und wir haben halt zum Beispiel Atmo-Mikrofone auf dem Kopfhörer, um das alles zu hören. So erstmal
Atmo heißt, das sind die Mikrofone, die aufs Publikum zeigen und genau, dann hören die Leute okay, jubeln ja, und so.
Genau. Und ich habe ein Talkback-Mikrofon, um mit meiner Monitor- oder unserer Monitortechnikerin zu reden. Vielleicht quatsche ich auch manchmal einfach so gerne mit der während der Show. So, das ist erstmal das eine. Und dann ist aber auch das Schöne daran, dass wir miteinander quasi connected sind über Mikrofon, dass sie mir immer mal, wenn irgendwas Spannendes passiert, was sie im Publikum sieht oder so, mir das dann aufs Ohr sagt. Und das ist irgendwie...
Ach, egal.
Das ist irgendwie eine... das hat sich einfach so entwickelt, das hat sie einfach von sich aus gemacht, das habe ich nie verlangt, aber sie hat es einfach gemacht und irgendwann ist mir das mal aufgefallen und habe gesagt, ey, geil, dass du das machst, irgendwie voll schön, weil sonst kriege ich ja manche Sachen gar nicht mit. Zum Beispiel. Und jetzt haben wir zum Beispiel auch neu, seit diesem Jahr, in unserem Live-System, dass mir zum Beispiel aufs Ohr von unserem Live-Computer vor jedem Song der Song angesagt wird und so. Das habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Das war auch eine Idee von den Leuten, mit denen wir das System zusammengebaut haben. Aber das sind so Kleinigkeiten, die es irgendwie dann runder und schöner machen und ja auch wieder barrierefreier. Weil ich habe keine Setlist auf der Bühne. Ich merke mir die Songs immer. So, und das sind so Kleinigkeiten, die es irgendwie im Alltag auf der Bühne sehr viel angenehmer und auch einfach sehr viel zuverlässiger und unstressig. entspannter, stressfreier machen.
Unstressig,
ja.
Ich hatte mal die Sängerin Johanna Zimmer in meiner Fernsehsendung zu Gast, blinde Sängerin.
Ja, kenne ich.
Und die hat mir irgendwann erzählt, dass sie auch Choreografie-Training bekommen hat. Ja, weil als blinde Person weiß man ja nicht, in welche Richtung man guckt am besten, damit es nicht ganz ultraschräg aussieht.
Ja.
Hast du das auch?
Mein Choreografie-Training ist meine Band, mein Team um mich herum. Also ich bin jetzt niemand, der sich auf der Bühne ultra krass bewegt. So, ich habe halt ein Mikrofonstativ, was dann einfach dasteht und dadurch weiß ich auch, in welche Richtung ich gucken muss. So, okay. Ich habe auf meiner Bühne irgendwie bei mir irgendwie ein Pedalboard mit meinen Effektgeräten, ein Keyboard und ein Verstärker und sowas stehen. Deswegen, ich orientiere mich natürlich dann einfach an meinem Arbeitsplatz, sag ich mal, wo ich dann hingucken muss und wo das Publikum ist. Und man hört's ja auch immer so ein bisschen.
Du hast aber auch übelst viel getanzt schon in Musikvideos.
Ja, stimmt.
Da ist Johann selber seinen Schatten gesprungen, hat dann einfach so, okay, ich lerne jetzt die Choreo. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich merke das immer bei Shootings und so, dass FotografInnen schon direkt verstehen, okay, ich oder muss schon verbal manche, immer kurz sagen, hey, jetzt mal Blickrichtung hier und so und
das ist sehr unkompliziert.
Genau, aber das sagt, dass sie dir einfach ein bisschen mehr Feedback geben zum Thema
Johann immer, oder das so. Sagt Johann auch immer, sag mir einfach ganz genau, wie ich wo mein Ellenbogen, meine Hand, meine Schulter, sag mir einfach 100% genaue Anweisungen, wie ich mich jetzt positionieren soll.
Ja, ich habe dann auch kein Problem, also ich sag dann auch, wenn es eine nette Person ist, sage ich dann auch, ja, kannst du mich auch einfach anfassen, nimm einfach meinen Arm und richte den so, wie du ihn haben willst. Also da habe ich irgendwie keine Berührungsängste auch mit sowas. Ich glaube, das ist auch einfach ein Vorteil bei sowas. Aber ja, einfach immer direkt, wieder mal direkte Kommunikation ist halt einfach wirklich alles irgendwie.
Jetzt weiß ich wieder, wie die Sendung hieß. Die Sendung hieß Startrampe, da wart ihr in einem Gespräch, genau. Und da fahrt ihr irgendwie mit einem Boot auf dem See. Und dann fragt Johann so beiläufig, sag mal, wie tief ist denn das Wasser? Und einer von den beiden guckt runter und sagt, ja, so ein Meter. Und Johann springt einfach rein.
Was? Das weiß ich gar nicht mehr.
Und dann sagt einer von den beiden, ja, und das bedeutet halt auch, man muss sich vertrauen.
Ach so, das war die Geschichte von unserem Urlaub früher.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, es gibt ein Video davon.
Ja, das war die Geschichte von unserem Urlaub.
Genau, so war das halt. Wir sind ja, wie gesagt, zusammen aufgewachsen und waren halt immer im Paddelurlaub zusammen. Und da ist uns nur aufgefallen, und das war halt voll cool so von der Vertrauensebene her, dass wir hätten Johann dann natürlich auch nicht verarscht, sondern er hat immer gefragt, wie tief ist das Wasser? Wir haben gesagt, bis zur Schulter und dann Anlauf und Salto rein, so. Und das ist halt so dieses Vertrauen, was dann ja irgendwie, was ja auch cool ist, wenn einem das entgegengebracht wird. So.
Ich glaube, wenn Johann gefragt wird, wie ist denn das mit zwei Frauen in einer Band, dann wollen die Journalistinnen ja sowas hören wie, ja, es ist Zickenkrieg oder es ist anstrengend oder was auch immer.
Es hat seine Tücken.
und wenn ihr jetzt diese Frage gefragt werdet, dann antwortet ihr gerade so, diplomatisch. Also ihr sagt ja dann auch sowas wie, ja, es ist halt schön. Aber es gibt doch bestimmt auch Dinge, die vielleicht, ich will jetzt nicht unbedingt sagen anstrengend, aber wo ihr umdenken müsst, was andere nicht müssen.
Ja, aber ich meinst du so barrierefreiheitmäßig oder wie ist die Frage gemeint?
Genau, barrierefreiheitsmäßig.
Wir kennen das ja nicht anders. Also wir kennen es ja nur so. Ich war noch nie in einer anderen Band. Seitdem wir eine Band haben, sind wir in dieser Konstellation. Deswegen kennen wir.
Das heißt, wenn Johann so antworten würde, ja, wie ist es mit zwei Frauen in der Band? Ich kenne es ja nicht anders. Das wäre genau die adäquate Antwort.
Naja, wahrscheinlich, also was soll man da sagen? So, uns gibt es jetzt seit 15 Jahren so, wenn es scheiße wäre, hätten wir es, glaube ich, nicht so lange gemacht, sozusagen.
Ja.
Gibt es denn sonst, du hast gerade angesprochen, Barrierefreiheit, Strukturen in der Musikbranche, wo ihr sagen würdet, da müsste man echt nochmal ran? Ist es wirklich die Speisekarte beim Festival?
Naja, in der Festivalgelände sind oftmals auf jeden Fall nicht barrierefrei. Weiß nicht.
Ja.
Ich bin halt sehr viel auf Menschen angewiesen. Das ist generell auf Tour, das ist ja auch, wenn man nichts sieht, ist natürlich irgendwie in fremden Umgebungen immer schwierig.
Die ganze Zeit, Hotelzimmer.
Ja, die ganze Zeit in fremden Umgebungen irgendwie wenn wir im Hotel sind, hatten wir letztes Wochenende erst wieder, da ist halt zum Beispiel dann im Fahrstuhl keine Blindenschrift dran und es ist nicht barrierefrei. Im schlimmsten Fall ist sogar irgendwie ein Touchscreen oder so. Man ist permanent mit so kleinen Barrieren, wo, glaube ich, sonst niemand im Alltag drüber nachdenkt, konfrontiert. Und ich bin halt einfach sehr viel auf Menschen angewiesen, weil sonst müsste ich mich ganze Zeit durch die Gegend, würde ich ganze Zeit durch die Gegend irren, so. Aber
und reist du dann mit Assistenz oder macht das dann einfach die Crew um euch herum?
Das macht die Crew. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass unsere Crew da offen für ist. Und ich habe halt einen Blindenstock, aber den Blindenstock, den nutze ich zum Beispiel gar nicht. So auf Tour irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es auch immer ein bisschen unangenehm ist, dann in so einem Setting, wo mich Leute erkennen könnten oder sowas. Ich glaube, da habe ich auch schon so ein Berührungsängste auf jeden Fall damit, aber unsere Crew ist da auch einfach sehr offen und ich sag auch zu jeder Person, sag mir bitte, wenn es dir zu viel ist, wenn ich mich gerade an dich ranhänge oder so. Auch im privaten Kontext. Also ich frage halt immer, wenn es dir zu viel ist, dann sag das bitte sofort, weil ich würde es verstehen. So.
Und wird es dann gesagt?
Es wird gesagt, ja. Also im privaten Umfeld auf jeden Fall. Und in der Crew sind so viele verschiedene Menschen, wo man immer mit allen möglichen Leuten unterwegs ist. Da kam es noch nicht zu einer Situation. Aber ich erwarte das schon einfach und verlange das auch und fordere mir das auch ein, weil du hast ja als Person, die eine blinde Person führt, eingehängelt zum Beispiel, hast du ja immer eine Verantwortung einfach.
Ja.
Für diese
Aber
Person.
Kennst du das? Also ich kenne es von mir, ich bin Assistenz und ich brauche auch oft Hilfe von anderen Menschen in meinem Umfeld, dass man dann selber auch sich so ein bisschen in der Verantwortung sieht, die Last unterschied, also gerecht zu verteilen, sagen wir mal, die Last, die man für andere ist. So nach dem Motto, den habe ich jetzt schon dreimal gefragt, ich frage jetzt mal jemand anderen.
Ja, eine solche Situation gibt's mit Sicherheit, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so oft. Weiß gar nicht, aber ich frage halt generell in meinem Alltag jetzt relativ wenig Leute, weil ich irgendwie viel selber mache. Also ich frage dann schon meine Friends, aber ich krieg da schon relativ viel auch selber hin irgendwie.
Thema Freundschaft. Ein Freund von mir hat mir vor 20 Jahren ungefähr mal gesagt, Raul, ich habe das Gefühl, du verdrängst deine Behinderung. Und ich meine, ich bin so offensichtlich behindert, das zu verdrängen ist so schon maximal naiv. Ich war sauer auf den, weil ich dachte, das kann ich gar nicht verdrängen. Aber ich glaube, was er mir eigentlich sagen wollte, und das habe ich dann erst später realisiert, dass ich dazu stehen sollte, dass es mich nicht beschämen braucht, sondern einfach dazu zu stehen. Und dieses, ich wollte nie der Berufsbehinderte werden, der ich jetzt quasi bin, habe ich jetzt auch so ein bisschen aus dir auch rausgehört, dass du sagst, Johann, ja, so in seit kürzerer Zeit findest du es schon auch wichtig, über dieses Thema zu sprechen, was sicherlich zum Berufsbehinderten macht, aber einfach dieses Thema auch zu deinem zu machen.
Ja, also ich habe halt auf jeden Fall durch auch viele private Umstände und so in den letzten Jahren einfach sehr viel darüber gelernt, dass was das auch für eine Last für andere sein kann und was sich da auch für alltägliche Sachen so einschleichen,
ja,
die damit einhergehen, die eine Verantwortung für andere Menschen mit sich bringt und die irgendwie, die auch benannt werden müssen. Und wo ich mir dessen auch bewusst sein muss, dass ich halt dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt, sag mal, in einer Beziehung, dass man dann halt diese Blindheit auch manchmal auf Freundschaften auslagert. So. Weil das einfach schon für eine Person, mit der man sehr eng ist, einfach sehr, sehr belastend sein kann auf Dauer. Und viele Sachen mit sich bringt, die einfach sehr anstrengend sind. Und da muss halt einfach sehr viel drüber reden können und irgendwie da einen Weg finden, dass es nicht Oberhand nimmt, Überhand. So, dass es nicht so zwischen einem steht, wenn man jetzt mal in irgendeinem Beziehungskontext bleibt zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die habe ich auf jeden Fall, das greift ja auch auf Freundschaften über und so. Und das habe ich sehr viel gelernt in den letzten Jahren einfach.
Wenn ich auf Bühnen stehe, auf Veranstaltungen, manchmal sind es auch Festivals, weil zuletzt beim Wattenschlick-Festival in der Nähe von Bremen, ein super coole Location,
ja, da
super cooles Event. Da habe ich halt aus meinem Buch gelesen und ich habe mich total abgeholt gefühlt, als du, Lotta, glaube ich, warst es, in einem Interview gesagt hast, ja, es gibt mehr Frauenbands auf Festivals, aber es sind so wenige, dass ihr immer die Einzige seid. Und so ähnlich ist es mit dem Thema Behinderung auch gewesen. Also ich bin immer der Einzige. Man kann froh sein, dass man da ist und eingeladen ist und so ernst genommen wird. Aber ich bin immer der Erste oder der Einzige oder total oft. Und diese Einsamkeit macht ja auch was. Man denkt ja dann auch, man ist der Einzige. Und man braucht ja viel mehr Austausch und so weiter. Wie glaubt ihr, kann man das ändern? Welche Verantwortung hat man auch als Individuum oder als Band, das zu verändern? Oder wie kann man das als Band ändern?
Also wir schauen zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Tour gehen, schauen wir bei Supports, wenn wir einen Support suchen für die Tour, suchen wir ja gezielt zum Beispiel auch nach Flinter-Acts oder so und suchen dann auch gezielt oder gucken, ob sich vielleicht auch irgendwie andere Diversitäten, sage ich mal, vertreten sind. So, da geht halt auch um Behinderung. So, da schaut man dann schon auch, man informiert sich, was da gibt und so. Und man ist da auf jeden Fall, das haben wir aber auch, ehrlich gesagt, erst so in den letzten Jahren angefangen, dass man da gezielter auch guckt. So. Und das ist aber natürlich auch einfach, ja.
Ich glaube, prinzipiell ist es ja auch so, dass wenn man eine Band hat, wo eine Person mit einer Behinderung zum Beispiel drin ist, dass quasi die Repräsentation schon voll wichtig ist. Also, dass man jetzt gar nicht sagt so, du musst jetzt das und das machen, dass es quasi reicht, wenn man sagt so, okay, man ist schon repräsentativ dabei und kann mal Leuten zeigen, okay, es könnte doch auch Bands geben, wo Menschen mit Behinderung dabei sind, die auf Bühnen ganz normal quasi spielen. Dass man das irgendwie den Leuten so ein bisschen vorlebt.
Also
vielleicht.
Es war ja immer bei uns, Johann war am Anfang so, er möchte nicht so das so in Interviews thematisieren, seine Blindheit und so. Und dann irgendwann hat er gesagt, ich habe jetzt irgendwie Bock, da doch drüber zu reden, weil, und dann haben wir auch miteinander viel geredet, dass er auch irgendwie cool ist, wenn man das dann doch, also vielleicht für andere auch eine geile Repräsentation ist oder zumindest Leute vielleicht auch das Gefühl haben, okay, ich kann in einer Band spielen. Das funktioniert ja für Johann auch irgendwie, dieses Tourleben oder so. Vielleicht kann ich mir das jetzt deswegen vorstellen, weil ich mal jemanden auf einer Bühne gesehen habe, der das da einfach blind macht sozusagen. Dass das jetzt schon so ein, also ich hoffe immer, dass sowas trotzdem so eine Repräsentation, so einen positiven Effekt trotzdem in irgendeiner Form hat. Und Johann war ja in einer, war das eine Blindenschule richtig? Oder?
Blindensehbehindertenschule, ja.
Und da hängen überall Zeitungsartikel vom Johann an der Wand.
Wurde mir erzählt.
Und das ist ja irgendwie voll süß, finde ich. Also voll schön oder keine Ahnung, dann gehen hoffentlich irgendwie so, kommen da irgendwelche Siebenjährigen vorbei und sehen das und denken so, okay, ich will auch Bassist in der Band werden. Keine Ahnung, hoffentlich.
Das macht mich jetzt tatsächlich neugierig. Gibt es doch weitere Bands, wo eine Musikerin oder ein Musiker eine Behinderung hat, offensichtlich?
Johann, du hast doch mal hier diese...
Ja, es gibt halt zum Beispiel...
Warte mal, wie heißen die? Warte,
wie heißen die, mit der wir mal auf dem Festival gespielt haben? Die hatte zum Beispiel... Es gibt einen blinden Pianisten, der bei vielen mitspielt, auf jeden Fall. So Berufsmusiker einfach. Es gibt, glaube ich, in der klassischen Musik gibt es häufiger noch.
Ja.
Weil da einfach... Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe gar keine Erklärung dafür. Aber es gibt es, glaube ich, häufiger. Kennt man ja, es gibt ja einige blinde OpernsängerInnen oder so. Und
mir fällt halt die Band Feels ein oder die Band Luftsprung Live. Das sind auch MusikerInnen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten
ja.
Sind.
Manchmal ist es ja auch gar nicht richtig sichtbar, ne?
Ja,
also
voll. Ja. Es ist ja auch... Also es gibt auf jeden Fall auch so Projekte in Hamburg, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, auf jeden Fall gibt es da ja so einige Projekte, wo sowas auch gefördert wird, wo es dann vor allem einfach darum geht, irgendwie Menschen mit Behinderung überhaupt die Möglichkeit zu bieten, Musik zu machen, mhm. So, weil es natürlich auch, wenn man das Umfeld nicht hat, irgendwie erstmal ein schwieriger Einstieg sein kann. Und mir fällt jetzt gerade niemand ein, ich bin aber auch ehrlich, ich... Sucht da jetzt nicht danach.
Es gibt auch einige Chöre, da hatten wir uns mal, glaube ich, mit beschäftigt. Und es gibt noch die Band, die mir jetzt auch noch einfällt, für Elise. Da ist so ein Kumpel von uns, spielt da mit. Ja, das ist jetzt was mir auf die Schnelle einfällt.
Es gibt eine Datenbank von einer Berliner Verein, Pink Music oder
ja,
so heißt
genau,
die, glaube ich,
ja,
Pink
mit
ja. C.
Da gucken wir auch mal rein.
Genau.
Also ich. Aber ja, ich suche jetzt auch nicht gezielt danach meine Musik aus irgendwie. Also ich bin da auch nicht so hinterher, ehrlich gesagt.
Also bei euch war das so angenehm, ich habe eure Musik gehört und dann ein bisschen mal geguckt, okay, wer sind denn die? Und dann habe ich irgendwie das mit Kraftklub gelesen. Aber ich habe euch erst gekannt, bevor ich Kraftklub hörte. Und dann irgendwann gelesen, dass du blind bist. Also so war quasi mein Herantasten an das Thema. Und so muss es ja eigentlich wahrscheinlich auch sein, ne?
Ja, total. Es ist ja auch immer noch so. Also mittlerweile bin ich halt der Meinung, dass ich da drüber reden kann, möchte und vielleicht auch muss. Aber ich bin ja trotzdem immer auch noch, ich vertrete es auch immer noch, dass es jetzt nicht immer Thema sein muss. Also ich muss jetzt nicht jeder Person direkt am Anfang auf die Nase binden, dass ich halt nichts sehe, weil das irgendwie macht das dann auch schnell so ein Fass auf.
Manchmal ist das ja auch ein intimes Thema. Also manchmal ist es ja auch voll privat und voll verbunden mit Emotionalität und vielleicht auch, also das ist ja jetzt trotzdem jetzt kein...
Mir fällt eins unserer ersten großen Interviews ein in einem Printmedium in der großen Tageszeitung, wo wir über unser Album gesprochen haben. Und es ging eigentlich nur um unser Album. Und dann war die Headline blond, Fragezeichen, blind, Ausrufezeichen. Und das, weiß ich noch, fand Johann total übergriffig, so. Dass das da einfach so in dieser Headline gepackt wurde und das fand ich auch so ist unsensibel
ist
irgendwie.
Eine dumme Headline.
Nervt. Und ist doch total sinnlos, ja.
Ja, es ist mega, es hat
blond
gar keinen Inhalt.
Blond klingt so sehr wie blind, ich muss was draus machen. Guck mal, das ist nur ein Buchstabe, den ich ändern muss.
Das kann ich total nachvollziehen. Aber eine Art, damit umzugehen, ist ja Humor.
Auf jeden Fall,
Und Humor ist ja auch in vielen eurer Texte rauszuhören und macht das ja wahrscheinlich auch so leicht zugänglich bei ernsteren Themen. Also Humor als Coping-Strategie. Als ich jugendlich war, da war ich immer der Klassenclown in der Schule. Und irgendwann hat dann meine Mutter zu mir gesagt, die Leute werden dich auch mögen, wenn du nicht immer witzig bist. Und ich habe das irgendwie für mich aber als Strategie gesehen, um meine Behinderung niemandem zur Last werden zu lassen, sodass ich dann auch ganz gerne Witze über mich gemacht habe, also auf meine eigenen Kosten. Und irgendwann aber gemerkt habe, jetzt machen die anderen ja auch Witze über mich, weil ich das ja gemacht habe und dann quasi die Erlaubnis gab, dass mich das verletzt hat. Deswegen hat ja Humor wahrscheinlich auch irgendwann seine Grenzen für ernste Themen. Wie zieht ihr denn da die Grenze?
Aber du warst integrativ in der Schule oder warst du in der Förderschule?
Genau, nee, bei einer inklusiven Schule, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gegangen sind.
Also diese Frage, wo Humor eine Grenze hat, ich finde, das muss man bei allen Sachen, die man macht, immer wieder neu für sich entscheiden. Und das machen wir als Band auch bei jedem Thema quasi, wo wir jetzt Texte drüber schreiben oder so. Und dann wird da immer wieder neu drüber gesprochen. Weil es gibt ja jetzt auch keine Regel so wirklich, sondern die Regel machst du dir ja, oder diese, machen wir das jetzt so oder so, das überlegst du dir ja für dich selbst. Weil du kannst ja über alles Witze machen. Die Frage ist dann am Ende immer, ob die gut sind, die Witze, oder eher nicht. Und ich glaube, darum geht's so ein bisschen. Wir sagen immer, man tritt nach oben und nicht nach unten. Das ist eine gute Faustregel.
Ich habe sehr hart gefeiert, als ihr im Morgenmagazin aufgetreten seid. und den Song Ich wäre also gern gelenkiger performt habt. Wenn man die Lyrics kennt, wahrscheinlich das ein oder andere ältere Publikum leicht irritiert zurückgelassen hat. Ich nehme an, das war Absicht, aber wie waren die Reaktionen?
Also am allerschönsten war ja beim Morgenmagazin, dass der Moderator, der uns angekündigt hat, sich nicht so richtig damit beschäftigt hat, was
offensichtlich
sagen,
nicht.
Gar
nicht.
Offensichtlich nicht. Weil er die Moderation ging los mit: Jetzt kommt ein Song, der mich selber sehr betrifft. Ich wäre so gern gelenkiger. Und dann habe ich gesagt: Guten Morgen, Deutschland. Im nächsten Song geht es um die Klitoris. Und da habe ich mich erstmal, da haben wir uns so gefreut.
Ich habe mir einen Ass abgefreut.
Das wird ein Internet-Meme. Das wird ein Meme. Dieser Mann hat sich selbst in die Nesseln gesetzt gerade. Und dann war es richtig lustig, den da zu performen, weil ich finde, also das macht uns mit am meisten Spaß.
Ich wollte gerade sagen, ich liebe das, Leute verwirrt zurückzulassen und Leute zu irritieren. Ich finde es saugeil und wir haben das jetzt erst am Wochenende auf einem Festival. Wir spielen dann den Song und bevor wir den spielen, fragen wir die Leute auf dem Festival. Da stehen ja teilweise 12.000 Leute vor.
Und man muss kurz dazu sagen, Leute auf Festivals, du sagst, was geht ab? Und die schreien, wah! Dann schreibst du,
wer
Kartoffelbrei und alle schreien, ja! Also auf alles, was du rufst, wird gejubelt, wenn du es nur in einer gewissen Tonlage machst.
Genau, du musst es in der richtigen Tonlage machen. Natürlich muss die Stimme am Ende hochgehen. Und dann haben wir gefragt, wer im Publikum sich selbst lecken kann.
Gesagt, wer kann sich selber lecken?
Und wirklich Stille, Totenstille.
Tausende Menschen und niemand hat was gesagt.
Und die standen alle da und waren so wie, what? Und manche haben so aus Verlegenheit so, haben so mäßig so kurz gelacht. Aber die Leute waren so verwirrt davon und das hat mir so gut gefallen. Das hat mir wirklich so eine Freude bereitet, weil das sind ja Leute, die kennen dich teilweise nicht. Und dann sagst du, ist die erste Ansage, hallo, wir sind blond. Und die zweite ist so, sag mal, kannst du dich eigentlich selber lecken? Und die Leute sind so wie, was geht denn hier ab? Und deswegen, der Song, der macht einfach nur Bock. Der macht in jeder Form einfach nur Bock.
Auch richtig Bock macht euer Song Girl Boss, wo ihr davon singt, dass man sich das Patriarchat nicht durch Konsum wegkaufen kann. Ich habe auch meine Probleme mit diesem Konsum. Und mit diesen Regenbogenflaggen immer dann, wenn es gerade passt. Und dann, wenn es nicht passt, dann stört's halt. Und dann wird Zirkuszelt gesagt und so. Wie entscheidet ihr, welche Themen ihr ernsthaft bearbeitet und welche nicht? Damit es nicht genau dieses Label bekommt quasi.
Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach immer wieder, da kann ich dir gar nicht so eine konkrete Antwort drauf geben, weil das von Song zu Song einfach unterschiedlich, wir probieren ja auch viele Sachen aus und bei manchen Sachen sagen wir, nee, da haben wir jetzt nicht Bock, das so und so zu bearbeiten, oder man überlegt, wie man ein Thema überhaupt besprechen will oder so, und dann, ja.
Na, und auch einfach, was einen gerade selber am meisten beschäftigt, mäßig ist, wird ja thematisch in den Songs verarbeitet. Und deswegen kann man auch nicht sagen, das würde ich nie behandeln oder das und das, sondern das ist einfach wie, man wird ja älter, man erlebt andere Sachen, man denkt anders über Sachen und deswegen ist das wie, ja, verändert sich wie immer.
Also, aber der verkörpert ja schon eine neue Generation, fand ich, von Band und Selbstbewusstsein und auch Feminismus, das ist jetzt nicht so, also es ist ernst, aber es hat nicht diese Schwere. Man kann darüber lachen, auch als Mann kann man darüber lachen, weil man sich ertappt fühlt, vielleicht auch. Habt ihr das Gefühl, ihr seid das Sprachrohr einer Generation?
Oh Gott. Also so gehe ich auf jeden Fall nicht ran, weil das würde mich, glaube ich, das würde uns zu sehr unter Druck setzen.
Da würde man dann da sitzen und sagen,
wir machen das, was uns Spaß macht und wo wir denken, dass es gut ist. Und dann gucken wir, was damit passiert, wenn wir es veröffentlichen. Aber das kann man uns dann gerne sagen, dass wir so wahrgenommen werden oder so, aber das ist jetzt nicht das, wie wir uns sehen und fühlen. Wir gucken einfach, und das machen wir immer so und das wollen wir immer so weiterführen, wir machen das, was uns Spaß macht und nicht das, wo wir denken, dass wir das und das jetzt machen müssen, sondern wir hören auf unser Bauchgefühl und das, was sich gut anfühlt, machen wir.
Johann, könntest du dir vorstellen, einen Song zum Thema Awkwardness der Nichtbehinderten zu machen?
Bestimmt irgendwann, keine Ahnung. Also ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal selber auch einen Song schreibe oder so. Hat sich bisher noch nicht angeboten.
Weil das finde ich tatsächlich immer das, was, also ich habe das ja vorhin schon da gesprochen, ne? Die Leute trauen sich nicht, das Thema anzusprechen und so. Und eigentlich ist ja genau das absurde, humorvolle.
Ja, voll.
Dieses Silence, dieses komische,
na, oder Leute, die in der dritten Person von Johann vor Johann sprechen, also die sagen, wir stehen zu dritt da und dann sagen die zu uns, kann er Treppen steigen? Und der Johann ist so, hallo, ja, ich kann Treppen steigen. Also,
ja, ich war zum Beispiel in der Corona-Zeit, war ich in meinem Testzentrum mit einer anderen Person zusammen und die Person am Schalter sozusagen, die uns da eingewiesen hat, hat ganze Zeit nur mit der anderen Person über mich geredet.
Ja, genau.
So, kann er das selber?
Klassiker.
Ich frag mich halt, ob ich das selber kann, so mäßig. Und es ist, ja, also ich würde nicht ausschließen, dass ich irgendwie auch mal darüber Texte schreibe. Auf gar keinen Fall. Habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. So, aber kann gut sein, ja.
Wenn eine alternative Realität sich auftun würde, gab es auch mal andere Pläne für eure Leben?
Ja.
Ich persönlich bin so wie, ich stehe schon sehr, sehr gern auf Bühnen. Ich habe früher in der Schule manchmal gedacht, ich werde Schauspielerin oder ich werde Eisverkäuferin oder ich...
auf einer Bühne Eisverkauf, aber.
Aber ich habe dann jetzt schon gemerkt, so, dass ich liebe das Bandprojekt und so. Ich müsste, also solange ich auf einer Bühne sein darf und da irgendeine Form von Entertainment mache, dann ist das für mich cool. Also es gibt jetzt nicht einen Beruf, der komplett was anderes ist, den ich aber übelst gerne noch machen würde. Also zumindest nicht, dass mir gerade einfällt.
Für mich war auch Musiker immer schon klar, aber ich habe auch mal kurz den Weg von einem Programmierer eingeschlagen und habe das relativ schnell wieder verworfen und abgebrochen vor der Halbzeitprüfung, weil ich, glaube ich, gnadenlos durchgefallen wäre. Aber ich glaube, für uns alle ist schon dieses Kunstding und alles, was mit Kunst und Musik irgendwie zu tun hat.
Ja,
schon,
voll.
Also diese Band ermöglicht einen ja auch alles zu machen. Also wir machen ja wirklich nicht nur Musik und wir können Podcasts machen, wir können Radiosendungen machen, wir können
Musik-Performance
uns überlegen, wir können uns irgendwelche Kunstwerke überlegen, wir können uns Ausstellungen überlegen oder Events. Das ist so breit, was uns da vor die Füße gelegt wird mit dieser Band zusammen, was man alles machen kann und das möchte ich nicht missen und das finde ich geil, dass das so ein Türöffner ist für ganz viele Sachen, die auch mal auszuprobieren.
Ja, und extrem abwechslungsreich auch.
Wir haben auch zusammen in einer kleinen Serie mitgespielt oder so und das ist ja voll geil, dass wir dann dort irgendwie als SchauspielerInnen mitspielen dürfen und so. Sowas ist ja voll cool.
Habt ihr was gelernt oder studiert?
Ich war mal anderthalb Jahre bei Medienmanagement. Also ich habe Abi. Das ist alles, was ich in der Hand habe.
Ich habe Abi und das ist alles, was Abi und seitdem Lücke im Lebenslauf.
Ich habe Realschule und seitdem Lücke im Lebenslauf.
Ihr macht ja auch viel mit Mode. Also Mode ist euch zumindest ein wichtiges Thema. Ihr habt gerade gesagt, so eine Band ist ja auch ein geiles Gefäß, um verschiedene Sachen auch auszuprobieren, also Musik zu machen, Podcast. Wie habt ihr das als Firmenstruktur? Also ich nehme an, die Band ist eine Firma.
Ja.
Eine Firma, fünf Firmen, Podcast-Firmen, heißt die Band, heißt die Firma wie die Band?
Ja, wir haben zwei, also eine für die Band und eine für alles, was gewerblich verkauft wird.
Ja,
so,
genau.
Das ist eigentlich grob zusammengefasst.
Für den Merch und so.
Genau. Also wir haben, weil man darf das nicht über die eine GbR machen und deswegen haben wir eine für Gagen und sowas und wo dann alles, was Band betrifft, offensichtlich so drüber läuft und eins für die gewerblichen Sachen.
Und den Podcast macht ihr dann?
Na, der Podcast ist ja, da verdienen wir kein Geld, da haben wir keine Firma.
Aber also ich finde ja, irgendwie Podcast hat ja inzwischen jeder, ne, das ist jetzt auch gar nicht so erwähnenswert, aber eurer ist deswegen erwähnenswert, weil es schaffen nicht jede 300 Folgen mindestens. Das musst du auch erstmal durchhalten. Ihr habt in der Corona-Zeit angefangen. Was war eure Idee?
Erstmal hatten wir extreme Langeweile.
Was machen?
Erstmal waren wir so wie, uns ist so krass langweilig. Was können wir tun? Dann haben wir gesagt, wie alle in der Zeit, lass mal einen Podcast starten. Also die Idee war jetzt auch nicht besonders individuell. aber und dann kam der gut an und ich glaube, wir haben auch ein geiles Konzept. Wir erzählen Geschichten, die sich andere Leute klauen können. Falls sie mal nicht wissen, was sie sagen sollen.
Muss man dabei gewesen sein.
Genau. Und ich finde, das Ding ist auch, das ist wirklich so, eigentlich haben wir bei dem Podcast jetzt nichts uns neu ausgedacht, sondern wir sind genau diese Leute, die wir in dem Podcast sind, sind wir auch am Abendbrottisch oder so, dass wir sagen, da hat mir eine Person eine Geschichte erzählt, oh mein Gott, ich will die euch erzählen. Und das Allergeilste ist, dass dann jetzt, wenn man so einen Podcast hat, Leute auch wissen, wenn ich eine lustige Geschichte habe, dann kann ich die denen erzählen, weil die wertschätzend entgegennehmen. Ich liebe das einfach, wenn Leute kommen und Lust haben, was zu erzählen. Also
und uns haben Leute so gespiegelt, dass die in Corona angefangen haben, den Podcast zu hören. Und ich meine, das war ja auch eine sehr einsame Zeit,
ja,
mit im Lockdown irgendwie irgendwo abhängen und alleine sein. Und viele haben uns gesagt, die haben dann in der Zeit angefangen, den Podcast zu hören und dann waren wir wie so Freundinnen, so, ja, mit denen man sich, also es ist natürlich keine Unterhaltung, die da stattfindet, aber so eine Art von, da sind Leute und ich höre zu und lache ein bisschen und das ist irgendwie voll das schöne Kompliment gewesen. Und deswegen, ja.
Also die Folgen, die ich gehört habe, da war Johann nicht dabei. Johann, was los?
Johann war einmal Special Guest, der muss sich rar machen.
Hab andere Sachen zu tun. Nee, aber keine Ahnung. Ich rede gerne, so ist es nicht, aber ich bin jetzt, weiß auch nicht, wir hängen trotzdem so viel miteinander rum. Ich glaube, ihr habt da einfach Bock drauf.
Irgendwann
und ich halt
reicht's
nicht so,
einfach
ich habe einfach nicht so Bock,
machen,
so viel zu reden jede Woche. Also das wäre mir einfach zu viel. Das weiß auch nicht, es gibt keinen Grund dafür, aber ich habe da einfach keine Lust drauf. Aber ich finde es super und bin auch gerne Gast. Ich war auch lange nicht mehr Gast, fällt mir gerade auf.
Du warst nur einmal Gast.
Ach so, ich war nur einmal Gast.
Nee, zweimal
Gast. Aber ich habe am Anfang zum Beispiel so diese Jingles und Einspieler gemacht und sowas. Also ich habe da
ja
schon
manchmal auch reden sie von dir.
Wir reden oft von Johann, eigentlich fast jede Folge.
Das möchte ich hoffen.
Das weiß er überhaupt nicht, weil er den nicht hört.
Nee, ich höre den nicht, nee.
Irgendwann reicht auch mal so.
Wir
sehen uns nicht oft genug, du musst noch den Podcast hören.
Aber wir haben ein paar Freunde, die hören den auch und da denke ich mir so, du kriegst gar nicht genug von mir.
Oberwasser.
Aber ihr seht euch jeden Tag wahrscheinlich, ne?
Ja, zur Zeit auf jeden Fall. Ich glaub,
wohnt ihr weit auseinander? Oder
eigentlich fast immer.
Wohnung?
Wie bitte?
Ja. Ihr wohnt nicht in einer Wohnung.
Nee, also Nina und ich wohnen nebeneinander.
Ach so, ich dachte, du meinst uns drei.
Und
Johann, drei, hätte auch sein können, keine
und
Ahnung.
Johann wohnt so 10 Minuten mit dem Roller entfernt.
Also ich wohne in einem anderen Stadtteil.
Das wäre Chemnitz schon weit.
Ja,
das ist, ja.
Also mit einem richtigen Moped-Roller. Das ist schon eine Weile. Ich fahre mit dem Bus 20 Minuten hierher oder 15 Minuten.
Okay.
Wenn das Leute in Berlin hören, es ist schon eine Weile. Ich fahre 15 Minuten mit der Bahn. Oh mein Gott.
Ja, aber Berlin ist auch keine Kleinstadt. Also
der Bus fährt aber nur alle halbe Stunde wahrscheinlich.
Genau.
20 Minuten.
Ich war leider nur einmal in Chemnitz. Das ist halt auch super traurig. Die Verkehrsanbindung ist gar nicht so geil.
Nee.
Von Berlin aus. Man muss immer mit dem Regionalexpress oder so fahren.
Ja, die Zuganbindung
ist. Und
das finde
ich für Chemnitz ganz schön unwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, voll.
Chemnitz hat einen ICE-Bahnhof verdient.
Ja.
Also in die Zuganbindung ist auf jeden Fall schrecklich, aber die Öffis in der Stadt sind eigentlich ganz gut ausgebaut und sehr barrierefrei tatsächlich.
Ja, ihr habt noch diese geile alte Straßenbahn.
Also die ist mittlerweile nicht mehr. Du meinst die?
Nee, die gibt's nicht mehr.
Wie heißen die? Die hat so einen geilen Namen.
Es gibt eine Bahn, die noch so. Das ist die, die nicht barrierefrei ist, aber da gibt, die kannst du dir mieten für einen Schulanfang. Das ist die einzige dieser Form, die noch rumfährt.
Also ich war wirklich selten in der Stadt, die so gut ausgebaute Haltestellen hat wie Chemnitz. Das ist wirklich krass.
Okay, dann komme ich mal vorbei mit dem Regionalexpress. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Aber komme ich mal vorbei und teste den ÖPNV.
Ja. Sehr gern.
Ja.
Und komm mal im Atomino vorbei. Vielleicht seid ihr ja dann auch da.
Ja, gerne.
Wir werden auf jeden Fall da sein.
Jetzt so zum Ende der Aufzeichnung hier. Wir haben ja viel über auch Verantwortung gesprochen, untereinander, aber auch gesellschaftlich. Dass es zum guten Ton gehört, sich auch gegen rechts zu positionieren, gerade wenn man in Chemnitz wohnt. Feminismus ist eines eurer starken Themen. Aber unabhängig davon, gibt es eine Organisation, die ihr unseren HörerInnen empfehlen würdet?
Ja, also auf jeden Fall gibt es ja viele, viele sehr gute, aber mir fällt jetzt sofort zum Beispiel der Sächsische Flüchtlingsrat ein. Sehr unterstützenswert.
Die würden wir auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder im Aufzug treffen, worüber würdet ihr euch freuen, dass es sich dann verändert hat?
In 10 Jahren?
Naja, also die Wunschvorstellung ist natürlich, dass man immer noch das machen kann, worauf man Lust hat. Und am Ende ist es ja irgendwie das Hobby, was wir zum Beruf gemacht haben, glücklicherweise. Und irgendwie, dass man immer noch davon leben kann, ist auch so ein Traum.
Aber was, welche Veränderung?
Ja, ich glaube, wir würden dann sagen, wisst ihr noch, vor 10 Jahren, da haben wir darüber geredet, dass es mehr Bands geben müsste auf Festivals, wo Flinter drinne spielen oder wo Menschen mit einer Behinderung drinne spielen.
Es ging um Veränderung gerade, oder was? Ja. Das hab ich
und dann würden wir sagen, ach, das ist doch, oh, vor 10 Jahren haben wir darüber geredet, jetzt ist das doch total normal alles.
Ja,
und
der alte Schuh.
Yeah. Wir reden über was ganz anderes, nur über Musik.
Habt ihr eine Guilty Pleasure?
Musikalisch?
Also wahrscheinlich jeder von euch, oder hat doch irgendeine Guilty Pleasure?
Meinst du musikalisch oder im Allgemeinen irgendwas?
Egal.
Mein Guilty Pleasure ist die Serie Keeping Up with the Kardashians. Das ist wirklich ein Guilty Pleasure, weil das ist, man kann diese Leute nicht unterstützen, man kann, aber ich kann es nicht aufhören. Also...
Mein Guilty Pleasure ist manchmal auf jeden Fall so eigentlich ekliger Deutschrap. Das höre ich mir wirklich manchmal.
Sexistischer Deutschrap.
Ja, das höre ich mir manchmal einfach gerne an, weil das einfach so derb ist, dass es irgendwie was macht. Aber eigentlich schämt man sich, wenn man
dann, ja, wenn man da bei Spotify bei einstellt, dass es geheime Listening-Session ist.
Private Session.
Also ich höre mir auch interessehalber dann solche Alben an. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist schon... Ja, ich weiß
genau das habe ich auch, Johann, 100%. Ja. Dass ich so denke... Ah, so, das ist Deutschrap-Album, fahre ich mit rein. Außerdem, ich habe mit Vapen aufgehört. Vapen ist eigentlich ein Guilty Pleasure gewesen immer. Und bei mir ist noch so Reality-TV. So Ex on the Beach und Temptation Island. Aber eigentlich, ja, ich weiß nicht. Ich kann da irgendwie nicht dazu stehen, so selbstbewusst. Deswegen sage ich mal, es ist ein Guilty Pleasure. Ja, Dschungelcamp mag ich nicht so sehr.
zum Thema Gangster-Rap oder so. Ich find's auch, ich gucke ganz gerne die YouTube-Videos, einfach weil ich das Gefühl habe, ich habe dann ungefähr so eine Ahnung, was gerade in ist.
Mhm, so. Ja.
Aber die Texte sind ja oft super stumpf, geht einfach gar nicht. Weiß auch gar nicht, wie man das ernsthaft vertreten kann. Und bei den 100 Menschen, die an der Produktion beteiligt waren, muss es doch irgendjemanden gegeben haben, der gesagt hat, das kannst du nicht machen.
Ja.
Aber irgendwie kommen die damit durch.
Ja, ich finde auch, das sind halt irgendwie, es gibt ja so Leute, die einfach extrem gut und lustig texten können und wo man sich das einfach extrem gerne anhört, weil es irgendwie witzige Sachen sind, aber trotzdem ist es halt am Ende irgendwie homophob oder frauenfeindlich oder was weiß ich.
Aber so. Ich will ganz kurz nur sagen, dass man, ich finde das immer schwierig, wenn man so ein Genre verteufelt und sagt, das ist ein Problem von Rap, weil das ist kein Genreproblem, dass sexistische, homophobe, keine Ahnung, frauenfeindliche Texte verfasst werden. Schlager ist super, super schlimm, zum Beispiel auch.
Voll.
Das soll ich so kurz noch sagen. Und deswegen, da gibt's ja auch solche und solche Lieder.
Ja, voll. Aber es ging ja gerade einfach darum, dass man halt sich manchmal dann, dass man sich sowas anhört und eigentlich das irgendwie gerade ein bisschen einen peinlich berührt, aber gleichzeitig auch irgendwie abholt.
Ja.
Na, wie früher, wenn wir im Kirschbaum saßen und zusammen die Sekte gehört haben und uns immer so von Mund so, oh mein Gott, der hat das wirklich gesagt. Also so aus diesem Grund heraus höre ich manchmal so Musik, wo ich weiß, oh Gott, das hat er, oh mein Gott, ist das schlimm, ach du Scheiße. Da fühle ich was.
Ja.
Ich glaube auch, also ich würde es jetzt kurz abkürzen mit mal fünfe gerade sein lassen, mal so den Kopf durchpusten lassen mit Content, der vielleicht auch einfach wirklich moralisch nicht vertretbar ist, dass einem das vielleicht auch sogar mal ganz gut tut, weil man ja auch in so einer Rolle dann ist, ihr als Band Blond, ihr vertretet ja auch Werte und so weiter, dass man schon auch ein bisschen wissen muss, wie die andere Seite so arbeitet und tickt.
Dann ist vielleicht mein Guilty Pleasure noch so Videos von so Pickup-Artists, die so erklären, wie man Frauen anspricht. Und dann gucke ich mir das an und denke so, ach, niemand darf sehen, dass ich das gerade
gucke. Man muss seinen Feind kennen, das stimmt aber.
Ja, ich finde auch, dann merkt man halt immer wieder, dass man einfach auch in einer extremen Bubble oft unterwegs ist. Und die füllen halt die riesen Hallen. Und das ist dann irgendwie schon auch immer so ein bisschen...
Wenn du mal so heimlich so ein Mario Bart-Auftritt angucken.
Ja, lass es mal als Bandtherapie machen.
Nee.
Aber kennt ihr dieses Gefühl, dass man Kunst vom Handwerk trennen sollte? KünstlerIn vom Handwerk, meine ich. Also.
Ja, kennen wir natürlich, ja.
Wie, das, so das dieses, Thema oder die...
Also ich bin in der Lage, Helene Fischer, ihre Arbeit gut zu finden, ohne ihre Musik zu mögen.
Ja, aber man, ich finde, man muss dann halt trotzdem irgendwie für sich dann die Person auch trotzdem noch als solche sehen. Es gibt ja viele.
Ja, klar.
Es kommt ja immer auf den Kontext drauf an. Also.
Ich finde, das ist auch wieder was super Individuelles, so, ne? Also, es gibt Sachen, da weiß ich, das kann ich nicht.
Ja.
Ich weiß, was diese Person gemacht hat, ich kann das nicht hören. Ich als Frau jetzt gerade kann das, ich ertrag das nicht. Kann ich nie wieder angucken, nie wieder anhören. Und dann entscheide ich das für mich so.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich gendere in meiner Arbeit oder ich versuche so gut es geht zu gendern. Und immer wenn sich Leute darüber beschweren, so einmal am Tag, dann antworte ich nur noch mit dem Song von Elle, Salzstreuerin.
Ja, der ist gut.
Aber so, ich kriege nur noch den Spotify-Link als Antwort.
Sweet. Ja,
ohne Kommentar.
Die wohnen übrigens auch in Chemnitz.
Ach, ja, dann liebe Grüße.
Ja, richtig.
Ich habe auch im Alligator-Konzert
sind gute Freunde von mir.
Vorband kennengelernt.
Ja.
Und fand es ziemlich, ziemlich guten Text, dass ich den gleich in mein Repertoire von verschickbaren Songs aufgenommen habe.
Sehr gut.
Schön.
Wenn die Aufzugtür jetzt aufgeht, wo geht's für euch heute weiter?
Heute, es sind 32 Grad in Chemnitz, deswegen geht's für uns, glaube ich, direkt zum nächsten Eisladen und
Nee, ich wollte mir einen Döner.
Johann ist ein Döner auf und wir essen ein Eis. Auf die, ja, Hitze erstmal ein Döner.
Ihr geht zusammen, nehme ich an.
Ja, na klar. Ja.
Lieblingseis? Döner?
Lieblingsdöner, Johann, sag du erstmal?
Alles. Ich finde Döner in jeder Form eigentlich ziemlich geil.
Okay. Lieblingseis habe ich eine Kugel Schokolade, eine Fruchtkugel, im Optimalfall Himbeere, vegane Sahne, vegane Soße, vegane Streusel. Ja.
Klingt nach einem fancy Eisladen. Vegane Sahne hat ja auch nicht jeder Laden.
Ein Laden in Chemnitz.
Okay. Und bei dir?
Ich würde auch einen Döner nehmen.
Okay, nächste Kombi, Döner-Eis. Bei mir hat der Dönerladen von Sebastian Schweinsteiger pleite gemacht.
Oh,
Oh,
der Arme, jetzt hat er gar nichts mehr.
Ja, arme Schweini.
Ich hab auch. Ja, es war schlimm. Aber jetzt ist da, Ebos Döner ist da jetzt drin.
Ah, auch gut.
Den probiere ich mal aus.
Guten Appetit.
Ja, schmecken lassen.
Danke, gleichfalls. Schön, dass ihr da wart. Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Danke, hat ja, Dank. Die Einladung.
Bis bald in Chemnitz.
Hoffentlich, du bist herzlich willkommen.
Mega, vielen Dank. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, was passiert, wenn man den Notrufknopf drückt? Die Antwort: keine Panik. Du wirst direkt mit einer Notrufzentrale verbunden. Wichtig: halte den Knopf mindestens 3 Sekunden gedrückt. Dann kommt ein Techniker oder eine Technikerin, um dich zu befreien. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.